Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute gemeinsam mit Arthur Gustav Stein über seinen Weg zum Fantasy-Autor und seiner Buchreihe Blackout und Magie. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's.
Ja, dann sitze ich heute beim
Arthur Gustav Stein.
Arthur Gustav Stein in seinem Garten bei einem wunderschönen sonnigen Tag. Und wir reden heute ein bisschen über Erm und über seine Bücher. Aber zuerst einmal, hallo.
Servus.
Wer ist der Arthur Gustav Stern?
Stein.
Ah, Stein.
Fantasy-Autor.
Und
einfach mal ganz kurz sagen.
Wie bist du dazu gekommen, bevor wir noch über die Bücher reden? Wie ist so der Werdegang?
Das ist eine Kombination. Ich meine, freilich, um überhaupt, dass man auf die Idee kommt, Fantasy-Autor zu sein, muss man natürlich da drin gewesen sein, schon in der Jugend. Gehe ich einfach mal davon aus, ich bin halt auch mit dem aufgewachsen, mit diese Bücher, Filme, Spiele, was es in die Richtung geht. Und der Wunsch, ein Buch zum Schreiben, war eigentlich schon lange da, wie es glaube ich bei vielen Autoren ist. Und das fängt halt mit viel Probieren an, einfach. Nur ist dann wirklich so geworden, dass die Erkenntnis oder der Frust gekommen ist in den Job, den ich jetzt seit 12 Jahren mache, damals so ungefähr. Ja, irgendwann muss das mal aufhören.
Was hast du gemacht gehabt?
Also die Frage ist zu groß jetzt eigentlich, gell? Weil es mit meinem ganzen Leben zu tun hat. Weil ich wollte das eigentlich nicht, dieses ganze Arbeiten, Konzernleben und hin und her. Und es war wirklich so, dass ich mit 18, 19, wo andere Freunde in andere Richtung gegangen sind und ich mich viel mit dem Leben so beschäftigt habe, wie wir eigentlich was machen, was mir Spaß macht. Aber trotzdem war der Punkt, wo er, von dem kannst du ja nicht leben. War halt schon da und habe dann bewusst gesagt, naja, wenn sich halt alles ums Geld dreht auf der Welt und Kapitalismus und hin und her, wo die in dem Alter oder auch der Freundeskreis viel Kritik da war und ich mir gedacht habe, naja, ihr kritisiert es aber viel, aber eigentlich kennt es euch vielleicht gar nicht so aus und habe dann bewusst ein Managementstudium gemacht, da in Steyr. Weil das ist so wie eine Blackbox, da kann ich von draußen sagen, das ist alles nicht so klasse, was da passiert. Aber ich weiß eigentlich nicht, was da drin los ist und habe gesagt, bewusst stiche ich da jetzt eine.
Also so wie die 8 Millionen Österreicher, die ja Trainer sind.
Ja, und kaum einer wird wirklich, sage ich jetzt mal, Schiedsrichter. Der Mann ist der meisten Lauft im Viertel. Ja, aber andererseits hat es mich natürlich interessiert auch. Das stimmt schon. Natürlich ist ein Interesse da. Und es hat damit ein wenig seinen Schrecken verloren, wo man merkt, eine große Produktionsfirma, große Konzerne und jeder, der was da drin arbeitet, dass am Ende ein gutes Produkt rauskommt, haben ganz viele Leute ganz viel gekackelt. Und das wird von vielen, die da das kritisieren, große Firmen und sagen, die großen Bosse verdienen viel Geld und hin und her, nicht gesehen. Also das habe ich dann schon dort gelernt. Und da ist schon ein Sinneswandel gekommen. Und dass ich mir halt gesagt habe, dass ich halt mich anstrenge, ja. Ich will einen guten Job haben und auch viel arbeiten dafür. Und dann habe ich das gemacht. Bin im Anlagenbau gelandet, nach 5 Jahren bei verschiedenen Firmen. Dann bin ich 10 Jahre im Anlagenbau gewesen. Bin da um die Welt gefahren, in den China, USA vor allem. Aber es war dann trotzdem so irgendwann der Punkt, ja okay, das was du jetzt da, die Frage, was du beantworten wolltest, ja, das weiß ich jetzt. Okay, jetzt weiß ich, was, wie das so rennt. Ja? Und wenn du irgendwann am Punkt bist, wenn sie es wiederholt. Ja, jetzt sind zwar jetzt nicht wirklich Abteilungsleiter oder Personalverantwortung gehabt, aber Verantwortung im anderen Sinne, zum Beispiel für große 300 Millionen Euro Projekte, die gesamte Logistik auf der Baustelle oder Projektleitergeschichten in die Richtung. Und dann kommt halt irgendwie, ja, okay, jetzt weiß ich das. Ich habe nie den Anspruch gehabt, ich will Manager, Vorstand oder sonst was werden, aber ich will verstehen, was da drin passiert. Mhm. Und dann ist es eigentlich wieder gekommen, ja, was willst du denn wirklich machen? Und dann ist es immer mehr gekommen, ja, einerseits ist es gekommen mit Bücher, das habe ich wieder aufgedacht, aber dann kommt mir sofort im Hinterkopf, ja, aber mit dem kannst du ja, von dem kannst du ja nicht leben. Mit dem kannst du kein Geld verdienen. Und dann ist das gekommen mit, ja, in einem großen Konzern, in einer großen Organisation, du bist aber so abhängig von Regeln, Prozesse, äußere Einflüsse. Und es ist lange nicht so, dass der, was sich am meisten anstrengt oder die beste Arbeit macht, auch am meisten gewürdigt wird. Das ist nicht so. Das ist sehr viel Politik in großen Organisationen. Und das sind halt dann Sachen, die stören. Und dann habe ich ja schon bewusst immer einen Ausweg gesucht aus dem mit Selbstständigkeit oder was ich dann auch gefunden habe mit ein paar Partnern. Wir haben miteinander dann in den USA eine Firma gegründet, die meine Anteile dann wieder verkauft habe und hin und her, das ist auch dabei gewesen. Aber eigentlich immer ein eigenes Produkt gesucht, wo ich gesagt habe, das muss ein skalierbares Produkt sein. Also, und wie ein digitales Software oder eben irgendwas mit Intellectual Property und ein Buch ist eigentlich sowas. Also die Liebe zur Fantasy und diese ganzen Romane und Lesen und Bücher, und ich bin ein Bücherwurm, habe ich schon bewusst versucht, mein Business zu verknüpfen. Dabei hat das noch nicht hingehört, weil das alles bisher nur ein Minusprojekt ist. Mhm. Aber das macht soweit nichts. Aber so sehe ich es. Also das ist jetzt im Moment meine Arbeit und eine, die schön ist. Und jetzt baue ich da meine eigene Fantasy-Welt. Mhm. Mit viel Versuche ist das gewesen. Da stellen wir sich vor, wie es wahrscheinlich die meisten vorstellen oder wie es ich am Anfang gemacht habe. Jetzt fangst du einfach an und schreibst den ersten Satz und dann soll das erste Kapitel werden und das ist so richtig zart, dass du mit den Zeilen zusammenkriegst. Das habe ich auch probiert. Aber dann habe ich halt das, jetzt muss ich eigentlich zurück, ich habe ja dann auch Projekt- und Prozessmanagement gelernt im Arbeitsleben und versuche das alles systematisch zu machen.
Das heißt, du baust die Geschichten zusammen?
Ja, jetzt auch von den Geschichten her, aber wie ich meinen eigenen Arbeitsprozess habe. Mhm. Also ich tue meinen Kalender ganz genau planen. Und ich mache mir eine Systematik, wie kriege ich schnell wieder ein Buch zusammen. Und da geht es bis zu, welche Musik lege ich auf? Mhm. Mit welcher Tastatur schreibe ich? Also wie mache ich jetzt meinen Arbeitsprozess möglichst produktiv? Und das ist eigentlich was ich im Managementstudium gelernt habe, was ich jetzt anwende aufs Schreiben. Dass ich suche, okay, ich suche mir eine gescheite Software. Ich kann das und das nicht. Okay, dann suche ich mir irgendein E-Book oder einen Online-Kurs, wo ich das und das lerne. Und es ist es ist nicht einfach nur so, ich bin der, keine Ahnung, das künstlerische Genie und ich sprudel aus mir raus. Nein, ist nicht. Es ist systematische Arbeit.
Es ist ein Handwerk, ja.
Es ist ein Handwerk, ja.
Seit wann hast du angefangen, Geschichten zu schreiben?
Ach, die erste habe ich geschrieben. Das erste war ein Drehbuch, glaube ich, mit 12 oder so. Da habe ich gelesen, ich glaube, Marion Zimmer Bradley, Der Himmelsstürmer. Mhm. Und das wer kennt. Und dann wollte man, weil man zu der Zeit, wie 12 oder 13, mit meinem Bruder und Freund, für ihn haben wir so kleine Mini-Videofilme gedreht. Unter anderem einen Zombie-Film. aber wir wollten diese Geschichte vom Himmelstürmer ein paar Szenen einfach irgendwie nachdrehen. Und dann haben wir da ein paar Szenen Drehbuch geschrieben. Das war das Erste, was mich erinnert, jetzt dass du ein bisschen hast was geschrieben. Das war damals nur im MS-DOS-Editor, ja? Weiß ich noch.
Ja, der war aber auch praktisch. Wer hat eigentlich was kennen? Das nächste Stufen war ja dann Word 5.5 und Word 5.0 und Word 6.0 unter DOS noch. Die haben optisch auch nicht recht viel mehr kennen.
Ja, ja. Also das war das Erste, wo ich mich erinnert, da habe ich überlegt, eine Geschichte ausdenken und niederschreiben. Ich meine, wo man jetzt das als Schulaufsetzung so lebt wird, sondern
ja,
das
mache ich für mich. Da vergehe ich aus, ja. Also ja. Alles, was Pflicht ist, das
lassen wir weg. Ja. Genau. Ja. Wir haben einmal ein Film gedreht, ein Video, der hat geheißen, Der Zombie hat Hunger und frisst alle auf. Das ist der Titel.
Ich gehe mir davon aus, natürlich auf hochmodernen VHS-Kassetten.
Ja, genau. Ja. VHS, ja. Inklusive Himbeersaft und Schlauchleitung ans Messer legen, wenn man es in den Trichter dann reinlangt und das rinnt dann beim Hals aus.
Also, gescheiter Special Effects auch noch hörst.
Ja, ist aber gemacht, ja.
Mit was habt ihr es geschnitten? Auf dem Amiga wahrscheinlich dann noch?
Nein, das war nicht Amiga, das war mit zwei Videorekorder dann.
Ah, okay, so habt ihr einen richtigen Online-Schnitt gemacht, geil. Ja. Ah, online, nein, das heißt, glaube ich, Offline-Schnitt. Online-Schnitt. Weil Offline ist im Prinzip das, was man heutzutage macht, und Online ist das, was du aktuell in Echtzeit machst, ja, mit zwei Rekorder.
Ja.
Mit dem Videomischer
gebe ich. Also das also hin und her, ja, und dann hin und her kopiert und gespielt, und das ist so, ja, du halt. Aber so ist dann ja irgendein 10-Minuten-Ding geworden, ne?
Ja, schräg.
Ja, genau. Das war jetzt die Frage, oder? Wann habe ich das erste Mal was geschrieben? Mhm. Das war das Drehbuch für... Mhm.
War das vor oder nach der Rollenspiel?
Ja, das war so dieselbe Zeit, weil das waren dieselben Leute, dieselben Freunde, die wir da in unsere Fantasy-Welten da erlebt haben.
Das heißt, Erstkontakt DSA und dann noch auch noch irgendwas, oder?
Shadowrun haben wir auch viel gespielt.
War fast klar, ja.
Ja, DSA und Shadowrun waren die Haupt. Wir haben dann auch ein bisschen Dungeons & Dragons einmal Ausflüge gemacht. Mhm. Aber in DSA waren wir daheim und dann sind wir wieder zurück. Ja. Sonst wäre ich so auf Pen and Paper nicht viel andere Sachen probiert. Ne? Mhm. Aber das haben wir viel lang. Also sicher über 5 Jahre, jeden Freitag haben wir DSA gespielt.
Kannst du dich noch erinnern, welche Figuren oder welche Charaktere du da...
Der Torwaller Asgrim Torboltson war das. Okay. Ich glaube, bis Stufe 21 oder so. Ich glaube, der war... Mit Angriff, Verteidigung 18, 17, nur so nach alten Systemen.
Das
mit der persönlichen Waffe, Streitaxt irgendwie.
Das heißt, das war 2.0er DSA.
Mit Mantelschwert und Zauberstab hat, glaube ich, die Zusatzbox geheißen, mit der wir da gespielt haben.
Ja, müsste jetzt 2er gewesen sein, ja. Shadowrun müsste gewesen sein, das ist 2er. Das blaue Bichel, schwarze Bichel. Schwarze Regelbichel hat es gehabt.
Schwarz, ja.
Mhm. Ja, es war das 2.0er.
Mhm, das war das 95 oder 96 oder so. Ja. So in dem Ding vorher schon 2 Jahre DSA gespielt und irgendwer hat dann mal Shadowrun hergebracht.
Ja, 2.01D. Ja,
toll gespielt. Und irgendwann einmal, ist
ja
wurscht.
Shadowrun
war geil, ja.
Ja, es ist...
Die Vorstellung 95, so was die Matrix ist und so, das ist echt ganz witzig.
Aber eins muss man schon sagen, also Shadowrun hat ziemlich gute Prognosen gemacht bei gewissen Sachen, die passieren werden. Mm. Und das ist eigentlich ja fast erschreckend. Mm. Und wenn man das nochmal einen Exkurs auf Star Trek nimmt, also die TNG, wo sie immer so die dunkle Zeit beschreiben, das fällt auch ungefähr so in den Zeitraum wie jetzt denen.
Mm. Ja, was ich spannend finde, ist, oder ich weiß jetzt nicht viel, die Smartphone vorhergesagt haben. So. Mm-hmm. Bei Shadowrun hat der Decker aber nur seine Tastatur mit, die sich irgendwo einstöpseln kann. Und keiner so mit, ich mache Spracherkennung oder ich tue beim Bildschirm wischen oder irgendwie sowas, nur mit dem Handy, das hat keiner auf dem Schirm gehabt anscheinend.
Ja, das war aber auch so ein bisschen aus dem Thema, also weil Shadowrun sehr stark auf dem Gibson aufgebaut ist. Mhm. Und da war ja das so von der Idee her.
Okay. Mhm.
Das ist ja noch eigentlich obsolet gewesen, aber man lebt halt das so gern weiter.
Ja.
So habe ich immer das Gefühl, ja. Wie viel witzig. Was hast du sonst noch für Tätigkeiten ausgeführt, wenn du nicht gerade ein Drehbuch geschrieben hast, Zombies gefilmt hast oder ähnliches?
Ja. Ja. Eigentlich jetzt nichts Besonderes, was ein anderer Jugendliche auch machen. Schwimmen, gerade von mit Freunden treffen. Ja. Das war. Achso, ja, Gitarren, Schlagzeug spielen. Und viel. Lesen und Computer spielen auch. Aber das Computer hat sich aufgehört, wie es Furt angefangen hat. Aber ich habe viel Computer gespielt und sobald ich das Mobit gehabt habe, also ab 16 und jedes Wochenende immer, also eigentlich Freitag, Samstag unterwegs war und sonst auch oft unterwegs war, das Computerspielen vorbei für mich. Ab 16 nicht mehr Computer gespielt und hat wieder angefangen, wie ich dann studieren angefangen habe im Studentenheim, ist dann bin ich schnell wieder reingekommen.
Was waren so die Spiele, was du davor gespielt hast, so 2, 3, wo du dich erinnern kannst? Also sprich
von Vorgehen. Das erste Highlight war auf jeden Fall Monkey Island 1. Das, was mir mein Vater, der da ein Computergeschäft gehabt, zum, glaube ich, 10. Geburtstag geschenkt hat. Was voll arg war, weil vorne am Cover war Totenkopf bei Monkey Island 1.
Und Mark Allen haben wir, glaube ich, auf diverse Festeln einfach zweimal hintereinander auch durchgespielt. Ja. Der Soundcheck geil war, die Story war geil.
Das ist ein super,
die Aktion war super.
Das ist ein super Produkt gewesen.
Kommt jetzt demnächst der vierte Teil raus, oder so? Also
ja, ich habe irgendwie was gekriegt, ja.
Mein vierter Teil, also sprich vom Original.
Mein Vater hat eben ein Computergeschäft gehabt. Wir sind ja im Innviertel aufgewachsen.
Ach so, okay.
Der hat es aber in Bayern gehabt, wir haben direkt an die Grenze gehabt, weil es dort viel leichter war. In Österreich haben die am Computergeschäft machen lassen, also irgendwie die Gewerbebehörde oder irgendwas. Und in Bayern hat er mir mal erzählt, ist er zum Landratsamt gegangen, der hat er gefragt, ich will das und das machen hin und her. Und dann hat der Beamte hat das dann quasi gleich als Antrag verstanden, ja, und du schreibst da 10 Mark. Was und jetzt kann ich es machen? Ja, wieder schauen.
Geil.
das war halt nur vor EU, ne?
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, wie das bei uns jetzt ist.
Ja, vielleicht wegen dem Gewerbe irgendein Thema.
Ich habe keine Ahnung. Das war, wo er dann wieder geschimpft hat, ja, im österreichischen Staat. Und hat er das halt da drüben gemacht, wo es irgendwie leicht gegangen ist. Und da hast du dann einen. Ja, da hat es halt die Disketten gegeben, die
3,5 Zoll.
Die 3,5 Zoll Disketten, und ja.
Die 5,25, ja.
Und da hat er es dann um, weiß nicht, ein, zwei Mark darum mehr verkaufen können, wenn die 10 Disketten da drin formatiert waren.
Mhm.
Ja. So, und dann haben wir Kinder gesagt, ja, bei ihrem Geld verdienen können, bei ihrem Geschäft wollen wir für ihrem Disketten formatieren. Und dann hat er uns gegeben, pro Disketten, was wir formatieren, 10 Training. Das heißt, pro Schachtel haben wir 1 Mark gekriegt. Dann haben wir 100 Schachtel Disketten formatiert. Und dann haben wir Monkey Island 2 gekriegt. Als
geil.
Weil das war 100 Euro kostet.
Ja, das dann war zum Preis, ja.
Seinem Geschäft, da bei uns daheim im Zimmer, ein Laptop und zum meinem Computer oder unserem 286er, nur an den ihm hingestellt. Und dann haben wir 2 Wochen lang, ich, mein Bruder und Nachbarbuben, voll Gas Disketten formatiert, 2 Wochen lang. Und dann haben wir es gerade, dass wir Monkey Island 2 spielen können.
Geil. Ja, ich kann mich erinnern, Monkey Island war damals im Verkauf irgendwas zwischen 590 und 790 Schilling.
Ja, so um die 100.
Ja, und Marco war ungefähr 7 Schilling.
Mhm, genau.
Ja.
ja, das war.
Okay.
Und sonst habe ich gespielt.
Ja.
Duke Nukem, aber nur das 2D.
Ja.
Nicht das 3D ist es dann später gekommen, was ein geiles Spiel war.
Mhm.
Das Duke Nukem Forever haben sie auch viel versemmelt.
Mhm.
Und was habe ich da noch? SimCity. Ja. Was ist denn da noch so gewesen? Skiorteile.
Ja. Ja.
Lemmings.
Ja, gut.
Was ein
Klassiker.
Geiles Amiga-Spiel war, was auf dem PC, glaube ich, portiert worden ist.
Ja.
Was waren da nur so? Keine Ahnung. Wolfenstein.
Ja. Ja. Ja, Wolfenstein habe ich das erste Mal gespielt auf einer Computermesse in St. Pölten.
Ja.
Da war das ungefähr so 10 Minuten hingucken und dann ist der St. Pölten Filialleiter vom dort, wo ich gearbeitet habe, dann drauf gekommen, ich spiele mir vielleicht nicht da jetzt
gut. Ja, nicht da.
Aber es war für alle Anwesenden der Hingucker eigentlich schlecht.
Ja, da habe ich damals, ich weiß nicht, wo ich es hergehabt habe, vielleicht auf irgendeiner CD-ROM, was ich von meinem Vater gekriegt habe. Da hat es oft so CD-ROMs gegeben, wo alle möglichen irgendeine Tools
waren. Ja, die Scherbe-Sammlungen.
Und dann habe ich da irgendwas drauf gefunden, das war für Wolfenstein 3D, wo es die ganzen Büdeln, die dort für die Animationen genommen werden, Pixel für Pixel verändern hast können. Und ich habe mir das Spiel damals blödiger gemacht und habe Pixel mehr Rode einfach rein da und habe mich dann gefreut, dass das noch mehr passiert. Ja, und das solche Sachen.
Okay.
Ja, also so, ich war drin, tief drin im Computer spielen.
Das ist ja gar nicht gewusst, dass das gegangen ist.
Ja, ja.
Na, witzig.
Ja. Und du hast sogar Levels bauen können. Du hast auch einen Level-Editor gegeben.
Okay.
Ja, und dann hast du einen engen Gang gebaut, wo nur eine Person hinpasst. Und dann hast du da 100 Gegner hintereinander hingestellt und dann mit der Gatling gar nicht kannst du durchlaufen.
Naja.
Dass du so Spielereien hast machen können.
Ja, schräg.
Ja.
Und was hast du dann, nachdem du wieder angefangen hast zum Spielen, also sprich als Student?
Da war Quake 3 sofort da.
Ja.
Also Quake 2 noch gespielt und Quake 3 ist dann rausgekommen. Ich kann mich erinnern, wie wir das gehabt haben. Und da habe ich als halbe Studentenheim das gespielt. Und da waren mir ein paar wenig, die wollten nicht aufhören. Und ich bin dann ohne Schlafen am nächsten Tag in der Früh in die Vorlesung gegangen. Und war etwas müde. Die anderen haben aufgegeben, die sind schlafen gegangen. So haben gesagt, ja, das ist ja wurscht. Das ist eh scheißegal, ob du mir rausstehst. Weil du musst nur drin sitzen. Ja.
Physisch anwesend sein.
Haben wir auch mitgemacht, ja. Was war nur ein gutes Spiel aus der Studenten? Jack the Lions 2 war gut.
Okay. Das war nie gespielt.
Das war so, die Kämpfe waren so Runden basiert. Das war eigentlich ganz interessant. Achso, Dings war natürlich Common & Conquer war hoch im Kurs und wir kennen das Original, war das von 92 oder so, mit Dune 2?
Dune 2000 und Dune 2, ja genau, weil Dune 1 war ja im Prinzip so der Nachbar vom Film, das war eher Adventure-Strategie-Game, ja.
Habe ich nie kennengelernt, ich habe das gehört, Dune 2 gespielt, ganz viel gespielt. Und aufgrund dessen der Wüstenplanet gelesen, wo Frank Herbert, was ich glaube, da gibt es ja 6 oder 7 Bücher.
Ich glaube, die ersten drei
gelesen, glaube ich. Was super Geschichte ist. Also jeden zum Empfehlen, der Wüstenplanet, eines der besten.
Das heißt, du hast, bevor du den Film gesehen hast, also ist nicht der aktuelle, sondern die alte Version.
Ich habe noch gar keinen Dune-Film gesehen, obwohl angeblich der Original mit Sting gut sein soll.
Das hast du gar keinen gesehen?
Nein. Ja, Bildungslücke wahrscheinlich.
Ja.
Sondern ich habe das Computerspiel irgendwo gekriegt, wie man es halt in der Klasse mal umteilt, damals auf Disketten. Und bin dann in der Stadtbibliothek, sticht mir ins Auge, der Wüstenplanet. Ja. Ich sag, aha, hat das mit dem zum Tor? Und dann bin ich draufgekommen, hey, das ist die Vorlage für das Spiel, was ich vorher nicht gewusst habe. Okay. Ja, so bin ich zu ihm gekommen. Ja, Battletech und so habe ich damals auch viel gelesen. Ja. Genau,
ja, das war damals. Wäre nicht, ja.
Der neue Film war gar nicht so schlecht, also von den Kritiken her.
Also, ich habe aber nicht gesehen. Ich habe den alten mit dem Sting gefühlt 40 Mal gesehen gehabt.
Ja,
der braucht, der extrem lang. Ja, ich meine, es ist ein Kind seiner Zeit, das darf man nicht vergessen. Es ist ein Film aus den 80er Jahren, natürlich haben sie viele Sachen nicht umsetzen lassen, aber es ist sehr nahe am Buch. Mit gewissen Geschichten, auch mit dem, was du beim Buch hast, hast den inneren Monolog sehr stark. Der neue Film, oder sprich die erste Hälfte vom neuen Film so gesehen, also was ist das so gekommen ist voriges Jahr, ist sehr nahe, hat ein bisschen mehr noch im Hintergrund in der Erklärung drinnen, als wie der erste Film meiner Meinung nach. Ich habe das Bild vor 30 Jahren mal gelesen gehabt oder so. Mhm. Durch die Effekte, durch die Art und Weise, wie der Film fotografiert ist, also sprich die Bilder gemacht worden sind mit dem Sound, und es ist nicht gut und er bringt da ein bisschen einen neuen Schwung rein. Ich glaube, dass einfach so der technologische Schwerpunkt ein bisschen anders dargelegt wird im neuen Teil jetzt.
Ja, ich komme jetzt leider nicht mehr sehr viel zum Film schauen, jetzt wegen Kinder eigentlich hauptsächlich. Ja, ich bin froh, dass ich zum Lesen komme. aber es gibt ja jetzt ein Handys und Hörbücher oder beziehungsweise Audible. Da hat Hörbücher. Und bei uns im Haus gibt es genug zum Heimwerken und Gartenarbeiten. Und dafür verbinde ich das auch, oder auch beim Autofahren, weil viel Hörbücher horchen. Also da bin ich sehr dankbar dafür, dass das gibt am Handy, weil da habe ich auch schon ganz viele Geschichten. Jetzt bin ich gerade bei Game of Thrones. Das ich mir mal vor einem Jahr auf Englisch angefangen habe. Also ich tue auch viele englische Hörbücher horchen. Und ich habe es nach einer halben Stunde ausgeschaltet und denke, das ist ja ein Scheiß. aber wahrscheinlich ist es am Sprecher gelegen. Das kann manchmal sein, wenn der Sprecher einfach nicht taugt, dann passt es nicht. Ja. Und jetzt höre ich es mir gerade auf Deutsch an und jetzt passt es. Jetzt höre ich es mir gerne, jetzt ist es super. Jetzt lese ich gerade, das habe ich in Steyr in einem offenen Bücherregal gesehen und gleich mitgenommen. Gudrun heißt das. Das ist ein... Wenn ich reingeschaut, hat irgendwer aufgeschrieben in 1976 oder so, in den 70er Jahren. Das Buch ist die Tiroler Verlag irgendwas in Innsbruck. Das ist quasi jetzt fast 50 Jahre alt. Und das ist irgendeine alte Sage, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe. Aber wo es irgendwie das ist irgendeine Mischung aus der nordischen Mythologie und dann doch mit unserer Zeit. Und das spielt, es muss irgendwie so um 1000 Nummern anspielen. Weil die Fürsten und Herzöge oder die Ritter, wenn die jetzt woanders hinkommen, die fragen sie und sagt Gott zum Gruß oder so, als Christ oder so, und die fragen sie, sind die anderen auch Christen? Also das sind das nur Heiden oder so, und das ist gerade zu der Zeit, wo das noch nicht so übrigens verbreitet war. Aber jetzt nicht, dass das ist aber nur eine Nebengeschichte. Also das Thema ist jetzt nicht die Christianisierung, ob das jetzt da friedlich oder gewaltsam verbreitet worden ist, was auch tolle Filme gibt. Nein, das ist gar nicht das Thema, aber das ist das Setting. Aber es werden die Alltagsprobleme da drin einfach dargestellt. Soll ich dem die Hand geben, soll ich Gott zum Gruß sagen oder nicht, oder irgendwas anderes sagen, was glaubt denn der? Also die Händler und so. Und dann ist das aber irgendwie so eine komplett schräge Sagengeschichte, wie der Friesenkönig möchte die Tochter vom irischen König heiraten und fährst da 30 Tage übers Meer. Also ähnlich wie die Edda, die nordische Mythologie ist das irgendwie. Aber ja. Habe ich gefunden in einem offenen Bücherregal in Steyr.
Das müssen wir ganz kurz erklären, was das offene Bücherregal ist. Ich weiß, dass es nicht überall gibt, aber ich gehe damit davon aus, dass es nicht überall geben wird. Und nicht jeder weiß, was das ist.
Ja, das ist ein Buchregal, wo Bücher drin stehen.
Und jeder darf sich das einfach ausleichen, beziehungsweise selber dann gerne uns einstellen. Oder halt tauschen. Ich stelle uns ein, nehme uns außer. Wenn ich gerade keins dabei habe, dann stelle ich halt nächste Woche uns ein. Und da gibt es mehrere in Steyr. Manches, eins steht, glaube ich, sogar in den Gasten in der Apotheke über heraus. Ich weiß nicht, das ist auf die Nacht weg dann. Das ist auf die Nacht am Gehsteig. Und im City-Kino gibt es auch eins.
In Linz zum Beispiel gibt es eins in der Nähe vom alten Vorplatz und das ist draußen und das bleibt eigentlich draußen.
Ja, was das super bedeutet,
ja. Ja. Man findet natürlich keine topaktuellen Seller, das darf man natürlich nicht vergessen.
Das ist nicht, also da haben sie 10 Bände von Buffy, Dämonenjäger oder wie die geheißen, oder Buffy, Vampir, irgendwas. Ja. Immer mit derselben Blondine von der
Kamera. Ja, es war die ganze Serie so ausgelegt gewesen. Ja,
ja, ich weiß, ich habe das Gesicht gesehen schon irgendwo mal vor 15 Jahren oder 10, keine Ahnung wann das war. Aber eben dieses Alte ist mir ins Auge gestochen, was ist das? So ein alter Schinken. Und jetzt lese ich das, bin auf Seite 70 oder so und das ist Wahnsinnsgeschichte.
Aber im Endeffekt, also, was du gerade erzählt hast, das ist eigentlich das Thema, was ja eigentlich jeder Held, der in einer Fantasy-Welt ja irgend auf einen anderen trifft, sich überlegen sollte, wie kriege ich den, wie gehe ich mit der anderen Person um?
Eigentlich ja. Das wird oft ganz einfach dargestellt. Gell? In meinen Büchern ist es in Wahrheit auch so, ja, dass ja, der kommt irgendwo anders hin und die können einfach miteinander reden. Ja. Aber es wird einfach die, beziehungsweise es kommt auf Genre drauf an. Ja. Also für High Fantasy zum Beispiel, da macht man sich viel Gedanken, wie kommuniziert man da, beziehungsweise wie werden da Entfernungen überbrückt. Kann der das wissen? Kann der jetzt dann mit seinem, keine Ahnung, seinem Guru, seinem Meister in 50 Kilometer Entfernung, wie kann der, schickt er mir einen Brief da oder kann er über Zauber kommunizieren oder reitet er los? Das ist jetzt in andere Fantasy-Subgenres, ist, keine Ahnung, Romantasy, irgendwas, da geht es nicht um das. Da geht es darum, das ist ein schöner Ritter und ich verliebe mich in den und da geht es um die Gefühle, aber nicht jetzt um die ich schreibe jetzt kein Romantasy, aber jetzt nur Beispiel. Ja. Und in der Urban Fantasy geht es dann auch wieder um was anderes.
Also sprich, der Schwerpunkt definiert im Prinzip dann die Alltagshandlungen, die du beschreibst.
Naja, da kommt jetzt so ein bisschen der Business-Gedanke wieder bei mir. Man muss sein Genre kennen. Und wenn ich als Autor Genrespringer tue, habe vielleicht Fans gewonnen mit dem ersten Buch, mit, weiß ich nicht, meins geht in die Richtung Urban Fantasy, ein bisschen kombiniert mit Parallelwelt. Ja. Und das nächste Buch ist aber, das zweite war komplett High Fantasy, wo, keine Ahnung, die Traditionen und Lebensweise der Elfen und der Zwerge und typisch Mittelerde, Tolkien und so weiter, das ausgebreitet wird. Dann enttäusche ich eigentlich die Fans, was ich vorher gewonnen habe. Und da kann ich jetzt sagen, ich will aber jetzt einfach das schreiben, was aus mir rauskommt. Ja, das kann ich machen. Oder ich denke ein bisschen einerseits an mein Geschäft. Aber das will ich gar nicht als erstes sagen. Habe ich das eigentlich als erstes gesagt, gell? Aber was ich würde sagen, an die Kunden denken oder an die Fans, weil die enttäusche ich dann. Jetzt habe ich da wen, wenn ich jetzt eine Serie schreibe und jemand, ein Leser, der investiert ja seine Zeit, ja, und liest sie eine in ein Buch und der will gern Serien lesen und dann habe ich ihn vielleicht sogar für 2, 3 Bücher gefesselt und davor mache ich, ich sage mal, gebe ihm die volle Watschen, ja, und schwenke auf Cyberpunk. Ja. Den enttäusche ich. Ja. Also das spürst du natürlich im Geschäft, aber du wirst wirklich Menschen enttäuschen. Ja, und das will ich nicht. Also darum vorher überlegen, in welcher Genre ich mich begibe.
Okay, machen wir es anders. Ja. Wenn du sagst, okay, gut, wenn du sagst, okay, du willst jetzt ein Buch schreiben, und du bist vielleicht, du bist ja nicht ganz sicher, du weißt noch, okay, du willst jetzt eine Fantasy-Geschichte erzählen von einem jungen Helden, der irgendwo hinkommt und dann irgendein böses Monster töten muss, damit er die Prinzessin befreit.
Dann weiß ich ja schon viel.
Dann weiß ich ja schon viel, ja. Aber das Thema ist natürlich dann schon das, wenn du sagst, okay, gut, ich will jetzt meine Leser nicht enttäuschen, woher nehme ich als unbedarfter Neuling, mit dem ist ja auch irgendwann einmal so gegangen, dass ich weiß, okay, welche Kriterien muss ich unbedingt drinnen haben, damit die Geschichte dann für meine Zielgruppe funktioniert und welche nicht. Gibt es irgendwie Übersicht oder ist das reine Erfahrung? Oder?
Naja, es ist natürlich selber für Erfahrung, viel verschiedene Sachen lesen und ein Gespür haben.
Ich sage jetzt mal, die meisten Zuhörer werden wissen, dass Star Trek und Star Wars nicht dasselbe Genre ist. Star Wars ist Fantasy. Ja, für mich. Und Star Trek ist mehr Science Fiction, also wo die Science, die Wissenschaft da drinsteckt. Das ist, glaube ich, in jedem klar. Ne? Und Indiana Jones rennt auch unter Abenteuer mit mystischen Elementen drin, wie der Bundeslade oder im zweiten Teil mit diesen mystischen Steinen. Mhm. Und eigentlich ist im zweiten Teil Zauberei dabei, wenn die Steine da zum Leichten fangen. Ja? Also das, Indiana Jones ist auch wenig Fantasy und Conan ist Fantasy, jeder weiß, wo das hingehört. Aber jetzt nehme ich irgendein anderes Beispiel, keine Ahnung, fällt mir jetzt so schnell nichts ein. Mad Max. Mhm. Das ist vielleicht Leute, was Indiana Jones anschauen, auch gern Mad Max anschauen, weiß man, das ist eigentlich nicht Fantasy, das ist eine dystopische Geschichte. Mhm. Ja, weil da natürlich Fantasy dabei ist. Es ist jetzt auch Zukunftsgeschichte, aber nicht unbedingt Science Fiction, sondern es ist, weil es nicht um neue Technologien geht, aber es spielt in der Zukunft. Und ist halt Endzeit-Movie, ja? Oder halt Dystopie, wie man es halt so nennt. Ja? So, und jetzt wird eigentlich, glaube ich, mit den Beispielen schon jeder so ein bisschen ein Gefühl gekriegt haben, ja, diese Subgenres, die kann man schon einordnen. Ja? Und das darf ich an jedem empfehlen, der ein Buch schreiben will, sich über das Gedanken zu machen. Und bei mir ist es so entstanden, also, ich sage, weil ich auf meine Bücher steht vor allem kein Wort Fantasy. Aber es ist mit Dystopie kombiniert. Die Geschichte ist ja, der Strom fällt aus, die Magie kehrt zurück, sage ich.
Ah, okay. Also ein bisschen so à la Shadowrun ohne dem ganzen...
Ein bisschen vielleicht, ja.
Okay.
Also Thema totaler Blackout, also die Serie heißt ja Blackout und Magie. Am Anfang habe ich es noch anders genannt, aber habe dann mal ein Rebranding gemacht ab dem dritten Buch. Der Punkt ist das, ich behaupte, und da sind wir noch gar nicht bei der Geschichte, das ist quasi ein Setting. Ich behaupte, früher hat es Zauberei bei uns auf der Erde gegeben und darum haben wir diese ganzen Märchen von ihr weißt es, Drachen, Zauberer, Feen und sonst was, diese Märchen haben wir und diese Geschichten sind wahr. Aber wie wir vor ungefähr 200 Jahren die ganze Erde elektrifiziert haben, ist die Zauberei verschwunden, weil die gleichmäßige elektromagnetische Strahlung, was ja durch diese ganzen was ja Kabeln aussenden und jetzt sind dann ja über mehr gleichmäßige Strahlung da aussenden, die schwingt auf einer ähnlichen Frequenz wie die Zauberenergie und löscht sie aus. Darum sind vor 200 Jahren die ganze Zauberei auf die Erde verschwunden. Und jetzt kommt durch ein kosmisches Ereignis einen großen Sonnensturm, so dass das Erdmagnetfeld nicht mehr abwenden kann, wird so viel Strom induziert überall, dass in allen elektrischen Geräten die Drähte durchbrennen und wir haben totalen Blackout. Und auf der ganzen Welt ist kein Strom mehr und dann kommen die Zauberwesen wieder zurück. Das heißt, ich habe Zivilisationszusammenbruch und dafür kommen aber wieder Gnome und Drachen und so weiter. Und das ist halt dann kombiniert mit typische Tropes, also ein Trope, weiß ich noch, muss erklären müssen, den Ausdruck, ist, ich weiß eigentlich kein deutsches Wort, ich habe mich ja viel in englische Videos und Bücher informiert. Das sind so Sachen, die in bestimmte Genre, die ein Genre definieren, sage ich jetzt mal so.
Also Eckpunkte.
Eckpunkte, ja, wie zum Beispiel jetzt in Fantasy, ein Trope ist der Auserwählte. Mhm. Ja. Oder ein Amulett, ja, oder dieses Rags to Riches, also ein armer Normalo oder ein Bauernsohn, das ist von mir sogar bei Star Wars drin, ja,
Luke Skywalker. Ja, die Heldenreise, die klassische.
Ja, und ist aber in irgendeiner Art und Weise der Auserwählte und muss gegen das große Böse kämpfen, ja, oder typisches Gut-Böse-Trennung ist ja typisch Fantasy, ja, das habe ich in einem Liebesroman, geht es nicht um das. Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Extrem, ja. Ja, oder auch sowas wie der kleine Sidekick ist ein Job, ja, was viel vorkommt. Sind nur so typische Jobs. Ja, eine Parallelwelt, Portalreisen, das sind so Sachen, wo sich die Leute wiedererkennen, ja. Ja, okay. Und ich habe zum Beispiel das drin, ich wollte einen kleinen Sidekick haben. Und das habe ich alles gewusst, bevor ich gewusst habe, wer der Held ist.
Ja, es muss ein kleiner Sidekick sein. Ja. Das ist dann für mich, bei mir ein kleiner Gnome, ja, und der kommt aus einer Parallelwelt. Ja. Ja, und warum sollte der kommen? Ja? Und irgendwie kristallisiert sich dann aus, es gibt da den Normalo, der einfach angestellt ist, wo mir dann aber gleich gesagt wird, ja, du hast dieselbe Winkel drin gesehen, ja, das kann schon sein. Ja. Das macht aber, finde ich, irgendwie gar nichts. Man kann, es verbietet dann keiner, dass man es aufarbeitet. der halt eigentlich überhaupt nichts mit Zauberei oder jetzt sage ich jetzt auch mal Esoterik und sonst was da hat, und dann lässt es mit Ruhe. Er ist total der straighte technische Ingenieur und ist Qualitätsprüfer in einem Autokonzern. Nur der reine Techniker.
Aber das ist ja eigentlich eh oft so, dass man sich irgendwie als Schriftsteller dann eh nicht schreibt in die Geschichte. Ja. Vielleicht nicht alles, sondern nicht direkt und nicht gleich erkennbar. Aber man verwendet eigentlich immer das, was man kennt, oder?
Ja, ich finde ja nicht, dass das ein Fehler ist, sondern das kann man ruhig machen. Mhm. Und dann wird halt der auf einer Dienstreise, kommt dann immer zurück zu seiner schwangeren Frau. Also die ist jetzt wirklich vom schriftstellerischen Konzept her natürlich schwanger mit der Druck steigt. Ja. Du musst ja den Konflikt erhöhen. Mhm. Ja. Und, also, und, den,
und die Plausibilität der Motivation.
Mhm, genau. Der Raise the Stakes, sagt man. Also, ja, schwieriger machen. Ja. Mhm. Natürlich ist die schwanger.
oder kurz vorm Sterben oder irgendwas in der Richtung.
Irgendwie sowas, ja. Und aufgrund des Blackouts kommt er jetzt nicht mehr in seine Heimatstadt zurück und dann hat er erstmal die Sorge, rundherum bricht die Welt zusammen und es gibt Plünderungen von den Supermärkten und so weiter. Und dann steht auf einmal der kleine Gnome da vor ihm und er glaubt schon, er wird verrückt und hat jetzt Halluzinationen und der Gnome rennt ihm die ganze Zeit nach und lässt ihm in Ruhe, hey, ich brauche dich, du bist nämlich der Auserwählte und du hast das Amulett, was wir brauchen, um das große Ritual zu vollführen, dass wir die dunkle Seite in Zaum halten. Das ist jetzt ein sehr klischeehafte Geschichte, aber das ist das Grundsetting. Und ich glaube, oder ich habe mir halt leichter da. Und ich finde auch, dass viel bekannte Geschichten so ein ganz klischeehaftes Setting haben als Startpunkt. Wo es dann hier entwickelt, das wächst ja dann eh und dann wird es oft ganz was anderes und individuell. Aber also ein möglichst klischeehaftes Startsetting, da tun sich ja die Leser leichter. Mhm.
Ja, zwecks der Identifikation, damit sie sie finden, damit sie eine Bindung aufbauen.
Genau, ich kenne mich schon aus. Das A ist eh klar. Ne? Das A der Auserwählte. Also mal nicht. Ja, okay. Wird gleich verstanden. Ja? Also jemand, der da nichts drin ist, weil bisher, weiß ich nicht, Krimi fällt mir ein, ein Trope ist der geschiedene Kommissar, der Alkoholproblem hat. Das haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Ja. Ja. Das ist ein Trope für einen Krimi. So, das ist so ein typisches Ding. Ja, ja. Und wenn man an und die meisten Leute sind Genreleser, die allermeisten. Oder liest du romantische Krimis? Irgendwo in der Fantasy.
Ich lese eher Science Fiction und Fantasy, ja. Oder kombinierte Variationen, was das betrifft. Horror hin und wieder natürlich. Aber nein, so romantisierte Geschichten eher weniger.
Also da hat jeder, also das sind ja Genres, was verwandt sind, ja. Und das überschneiden. Also und alle, und das ist jetzt die Business-Sicht. Normalerweise haben Leser Lieblingsgenres oder ähnliche. Mhm. Und da ist es vom Vorteil, glaube ich, oder bin ich eigentlich überzeugt, wenn man dem Leser am Anfang den Einstieg leichter macht und das Setting eben klischeehaft gestaltet. Mhm. Natürlich musst du dann irgendein Extra haben. Nicht, dass du sagst, ah, nicht schon wieder das. Das brauchst du, dass du schnell reinkommst und für die Wiedererkennung, es braucht ja weniger Energie und es ist weniger Hirnarbeit. Bekannte Sachen jetzt dann gleich mal, dass du reinkommst, was ich einfach mal das Setting nenne. Aber das Besondere an der Geschichte brauchst du dann doch. Ne? Und das ist halt bei mir dieses mit die Kombination aus der Dystopie mit der Fantasy. Strom fällt aus, Magie kehrt zurück. Mhm. Und das haben eigentlich bisher die meisten gesagt, ja, das ist witzig, das ist nicht. Ne? Und auf das aufbauend geht es halt weiter, dass er der Auserwählte ist und zum Magier werden muss und das zieht jetzt dann über mehrere Bände und hat die Herausforderung.
Also wie gesagt, dass die Menschheit in die Steinzeit wieder zurückkommt, in die technologische Steinzeit, das gibt es ja bei einigen Filmen, das ist jetzt einmal grundsätzlich nichts Neues. Mhm. Weil der Klassiker mit einem Snake Plissken ist ja genau das Ende.
Genau.
Und dort, wo es interessant wird, fährt dann der Film auf. Genau. Das wissen wir ja.
Ja.
Aber in erster Linie, ja. Ja, in der Kombination ist sehr selten ein bis
ja, das ist auch ein Nischenthema. Also tut man eigentlich zwei Nischen kombinieren. Was interessant ist, weil ich mache als Self-Publisher die Werbung und das Marketing alles selber und mache auch Werbung auf Facebook, wo ich auch ganz viel Geld versenkt habe schon, Lehrgeld habe zahlen müssen.
Ja, mag.
Und das ganz viel probieren müssen. Dann Facebook-Werbung ist wirklich, es kann viel, aber man muss ganz viel testen und probieren. Mhm. Und die Werbeanzeige, was am besten funktioniert, ist, wenn du wenn du Fan von Harry Potter bist, wirst du diese magisch-dystopische Fantasy-Serie lieben. Wobei das eigentlich ein anderes Subgenre ist. Also der jugendliche Zauberlehrling, das gibt es ja öfter. Harry Potter ist halt das bekannteste, aber das gibt es öfter. Es gibt da ganz viele Trittbrettfahrer jetzt von Harry Potter, die auch erfolgreich sind. Und das Interessante ist, die spreche ich gezielt an mit der Facebook-Werbung und die funktioniert am besten und ich jage es in meine Fantasy-Dystopie-Geschichte. Wenn ich Werbung mache mit der Geschichte, wo ich es jetzt vorher kurz beschrieben habe, mit meiner, dann funktioniert die nicht gut. Mhm. Aber jetzt aus Marketing-Sicht muss man halt die Leute anholen, wo sie sind. Und dann hole ich es halt ab bei Harry Potter und sage, ja, du magst Fantasy, vielleicht gefällt dir das auch. Ne? Aber das waren alles Learnings in den letzten zwei Jahren.
Ich finde es interessant, weil das überschneidet sich im Endeffekt mit einer Wahrnehmung, die ich habe.
Ja.
Und zwar, ich spüre hin und wieder Cthulhu. Und dort, wo sie die Spieler und Spielerinnen bei mir am schnellsten Ende finden, ist schlichtweg in der Jetztzeit, weil das kennen soll. Wurscht, ob es dann mit Handy oder ohne Handy, da ist je nachdem, welcher Jahrgang das da mitspielt. Mhm. Aber grundsätzlich, da kommen sie schnell rein und können es mit dem mehr verknüpfen. Deswegen funktioniert der Harry Potter auch so gut.
Ja.
Meine Meinung. Mhm. Wenn das angesiedelt gewesen war von der Geschichte von vor 50 Jahren, wird das nicht funktioniert haben.
Mhm. Genau.
Das ist definitiv.
Man macht sie leider einfach leichter, wenn sie sich erst damit zurechtfinden. Mhm. Okay, aber dann muss man schnell schauen, okay, jetzt haben sie sich zurechtgefunden und dann musst du ihnen irgendeine Überraschung bieten. Mhm. Ja, weil wenn du dann umrührst den Bekannten, dann ist es fad. Mhm. Ich glaube, dass sie dadurch also Amazon hat viel verändert vom Buchmarkt. Also ich finde es selber für mich super, Amazon KDP. Weil es einfach die Gatekeeper-Verlage, sage ich mal, hast, es ist ein bisschen weniger geworden. Es gibt kleine, tolle Verlage, das ist mir alles klar. Es ist sehr schwer, in große Verlage reinzukommen. Aber es gibt durch KDP oder diese anderen Self-Publishing-Plattformen jetzt sind sehr viele spezielle Nischen, was mir voll taugt. Ja. Mhm. Also jetzt sind sowas wie Lit-RPG, was wir vorher erklärt haben. Oder, keine Ahnung, eine Kombination aus Cyberpunk und Vampire, ja, das gibt es auch schon. Ja. Kein großer Verlag bringt das aus, weil der sagt, da gibt es bloß ein paar wenige Leute, die das interessiert. Aber für das Self-Publishing und der schreibt das, weil es eine Herzensangelegenheit ist und nur 100 davon verkauft, dann hat er die 100 glücklich gemacht. Und dann, das ist aber nur möglich wegen E-Books und Amazon hat das aufgebrochen. Ja. Und ich finde das gut. Und wenn man sich die besten Listen der Subgenres anschaut auf Amazon, dann ist da, sind da die Hälfte, also die Top 100, sonst sind da die Hälfte, sind Self-Publisher mittlerweile. Mhm. Was ich gut finde. Ne?
Hast du da als normaler Nicht-Amazon-Vertriebler auch Zugriff auf diese Listen? Oder?
Ja, ja. Okay. Man muss einfach nur auf Amazon schauen, irgendein Buch auszusuchen, dann ist irgendwie links.
Also ja, der Verkaufsrang ist dort, ja.
Genau, Verkaufsrang und welche Genre das ist. Mhm. Und da gibt es immer die Top 100 besten Listen.
Ach so, okay.
Und dann da kann man ja dann, man kann in jedes Buch reinschauen und da steht Published by oder veröffentlicht durch. Und wenn da steht Independently Published, dann ist Self-Publisher oder sonst steht der Verlag. Mhm.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur Art und Weise, wie du schreibst. Du hast gesagt, okay, du hast im Prinzip so sehr einfaches, also eine einfache Idee im Endeffekt fürs Setting. Wie gehst du dann die restliche Geschichte aus? Im Endeffekt reden wir jetzt einfach mal von einem Büchel oder von einer Geschichte im Endeffekt, wo du auf wie viele Büchel das aufbaut. Ja. Gehst du her und sagst, okay, gut, du hast jetzt für die wichtigen Hauptpersonen und die Eckpunkte gefunden und schreibst dann einfach dahin. Oder sagst du, du planst im Prinzip von A bis Z theoretisch die ganze Geschichte durch und schreibst dann jeweils die Kapitel durch?
Ich plane sehr viel durch. Es gibt den die Ausdrücke Plotter und Penzer, ich weiß nicht, ob man das kennt. Ein Plotter ist einer, der alles vorplottet und vorplant, recht für das Detail. Mhm. Und es gibt die Penzer. Und die Penzer, das kommt daher, die Penzer sind die Unterhosen. Mhm. Einer, der in der Früh aufsteht, sich nicht mehr ins Gewand zieht und sich in Unterhosen an die Schreibmaschine sitzt. Das war das klassische Stephen King, ich weiß nicht, ob er das aufgebracht hat. Stephen King ist ein klassischer Penzer, der einfach drauf losschreibt ohne Plan, ja, da kommt der Ausdruck her.
Ja, ich kenne nur den Ausdruck, entweder planender Schreiber und was war das andere? Improvisierte, ich weiß nicht, irgendwas in der Richtung.
Ich weiß nicht, Unterhosenschreiber.
Nein, das ist nicht.
Aber die Amerikaner sind ein bisschen anders. Okay, nein, so bin ich nicht. Ich habe auch mein erstes Buch, das ich nicht erwähne, das war vor kurzem mein Versuch. Das war ich noch. Von dem habe ich, glaube ich, 200 Stück verkauft, das habe ich damals nur auf 26, das ist also eine Self-Publishing-Plattform, veröffentlicht. Habe ich schnell wieder vom Markt genommen, wie ich realisiert habe, dass da drin ich ein paar Liedzeilen von einer Punkrock-Band zitiere, die halt das halt dann durchtrennt in der Geschichte. Und mir dann klar geworden ist, eigentlich machst du jetzt eine Urheberrechtsverletzung. Mhm. Und dann habe ich das sofort schnell wieder.
War dir das bewusst, wie du das geschrieben hast, dass das von der Band aussah ist? Oder?
Ja, ist okay. Detailliert, was ich gekannt habe. Ne? Ja. Aber dann habe ich das mal, ich bin so, wenn ich irgendwie mir in ein neues Abenteuer stürze, dann mache ich einfach mal drauf los und lerne dazu und dann, ups, da habe ich einen Fehler gemacht, dann muss ich es halt dann schnell korrigieren.
Ja, aber kannst du nicht auch Zitatrecht verwenden oder sowas? Zumindest in Österreich oder Deutschland? Du sagst, okay, du zitierst das?
So viel ich weiß, ich bin jetzt da kein Profi in diesem ganzen Urheberrecht. Ich glaube, es gibt grundsätzlich das Thema ein öffentliches Interesse. Also wenn jetzt jemand, glaube ich, Sebastian Kurz irgendwie was schreibt und da irgendwie was aufdeckt oder hin und her, dann ist das öffentliches Interesse, weil du bist so eine öffentliche Person. Das kannst du machen. Solange du nicht, glaube ich, denunzierst, Unwahrheiten schreibst, sonst gibt es wieder Klagen und hin und her. Aber in das politische Thema wird es gar nicht ein. Dann ist natürlich grundsätzlich der empfehlenswerte Weg, dass man den Künstler kontaktiert und um Erlaubnis fragt. Und die meisten, glaube ich, solange das jetzt nicht total große sind normalerweise froh, dass irgendwo erwähnt werden. Und dann steht halt dann irgendwo mit freundlicher Genehmigung vorn. Also das ist der empfehlenswerte Weg. Und wenn man fragt, und die verbieten das, dann teilweise auf keinen Fall da. Ja gut, aber du willst mich über meinen Schreibprozess fragen. Ne?
Genau.
Also, nachdem ich mein erstes Buch so irgendwie mit mir fertiggestellt gehabt habe, habe ich dann ein halbes Jahr später gesagt, jetzt probiere ich es nur mal richtig und ernsthaft und habe mich halt bemüht, jetzt mache ich es besser. Ja? Und habe mir ein paar Schreibratgeber wirklich durchgelesen. Und da möchte ich eins erwähnen, weil das wirklich gut ist. Das ist nicht gar nicht so sehr bekannt. Der Autor heißt L.C. Frey, also L.C. Frey, F-R-E-Y, ist aber ein Deutscher. Meint wohl, mit dem Künstlernamen ist irgendwie gut, sind schon ein guter Name. Und das Buch heißt Der Story Turbo. Also das ist eins. Also es war hauptausschlaggebend für mich, was mir am Anfang leichter gefallen ist. Ich habe noch viele andere Schreibratgeber gelesen und dann ist das natürlich alles besser geworden. Aber der sagt halt, fang an mit einem Satz. Und der Satz beschreibt deine ganze Geschichte. Das ist alles. Und den musst du finden. Und bevor du den nicht hast, schreib nichts. Das war, jetzt nehme ich irgendeine Beispiele, also in Indiana Jones, der erste Teil von mir aus, der Archäologe in Indiana Jones macht sich auf die Suche nach der Bundeslade, um damit die Nazis sie nicht bekommen. Das ist der eine Satz, was den Film beschreibt. Ja? Oder bei, weiß ich jetzt nicht, was konnte man denn noch nehmen, dass man es versteht, bei Star Wars, der erste, also der Luke Skywalker, der Sohn vom bösen ehemaligen Jedi-Meister, Darth Vader von der dunklen Seite, muss sein auserwählt sein erkennen und sich in die Jedi-Ausbildung begeben, um die Katastrophe durch den Todesstern abzuwenden. Ja, so. Also in einem Satz die Geschichte. Und das, wenn du zusammenkriegst, dann passt es. Also das ist mal der Ausgangspunkt. Ja. Wenn du das nicht zusammenkriegst, dann ist die Idee für deine Geschichte noch zu konfus. Also das geht eindampft auf einen Punkt.
Ja. Wurscht, wie lang der Satz ist.
Ja, würde ich jetzt mal. Ja. Aber das muss die Geschichte auf den Punkt bringen. Und das war für mich schon. Und der breitet das in dem Schreibratgeber, der breitet das wirklich aus und reitet drauf rum und bläutet das wirklich ein, auf alle Seiten macht das. Ja. Und ich finde es ja total wichtig. Und wenn man sich das jetzt durchüberlegt, kannst du jetzt von jeder bekannten Geschichte, die kannst du in einen Satz zusammenfassen. Weil sonst ist keine gute Geschichte, weil die Leute drauf anspringen. Also Harry Potter ist auch klar, ne? Der Zauberlehrling, der nicht wusste, dass er von Magier abstammt, wird dann doch auserwählt, haben sie ja dann wieder, dass er bei der Zauberakademie da mitmachen darf. Ja? Mhm. So, du kannst die großen Geschichten alle vor einen Satz zusammen. Und dann
die Prämisse.
Die Prämisse, genau. Das ist die typische Prämisse. Ja, fast. Fast.
Ich glaube, er beschreibt es als Prämisse, wenn man nicht alles täuscht.
Und Prämisse ist überstimmt.
Ja, es ist wieder ein bisschen mehr. Ja.
Und dann war der nächste Schritt, ich mache jetzt drei Sätze draus. Mhm. Und zwar Anfang, Mitte, Ende. Mhm. Ja, bei mir ist halt der eine Satz, in einer Welt, wo die Zivilisation wegen dem Blackout zusammenbricht und die Zauberei zurückkehrt, muss der Ingenieur Oliver mit Hilfe des 12. Amuletts seine Frau vor Dämonen retten. So, das ist der eine Satz von meinem ersten Buch. Und dann machst du drei Sätze, das ist Anfang, Mitte, Ende, eigentlich klassisches Dreiakte-Schema. Dann überlegt man sich, wie fängt das die Geschichte an? Das war jetzt bei mir. Der Ingenieur Oliver macht eine Dienstreise nach Ulm und während er dort ist, ist der Stromausfall, bricht die Welt zusammen. Dann ist Mitte, er trifft den Gnom Krimmel, der ihm klar macht, dass das Amulett, das was er seit seiner Kindheit um den Hals trägt, ganz wichtig ist und deshalb ist er auserwählt. Er verweigert sich aber diesen Ruf. Und dann war Ende, Oliver erkennt, dass er nur seine Frau retten kann, wenn er diesen Ruf annimmt. Also das muss ja dann eigentlich einmal drin sein zwischen den, und da ist dann schon wichtig, zwischen Mitte und Ende muss die Veränderung des Helden vorkommen.
Das heißt, du brauchst eine Progression, sonst funktioniert es nicht.
Ja, also die typischen Heldengeschichten sind ja, dass er wird in ein Abenteuer geschmissen, was er am Anfang nicht will, ja, wehrt sich, weil er will in seiner alten angestammten Situation bleiben. Wird aber eingeschmissen, kann nicht raus. In der Mitte wird die Bedrohung erhöht. Ja, und da steht er quasi an, da muss er sich entscheiden. Und je nachdem, wie er jetzt tut, scheitert er oder gewinnt er. Und die klassische Geschichte, das ist ja schon bei Shakespeare und sonst wo so, was ist bei Shakespeare so? Ich weiß nicht. Vielleicht schnell gesagt jetzt. Wäre, der Held muss seine alten Glaubenssätze über Bord werfen oder muss sich verändern, damit er diese Herausforderung besteht. Das ist dann im dritten Satz. Und dann machst du eigentlich weiter. Also dann habe ich drei Phasen. Mhm. Und dann dröselst du das immer mehr auf und dann mache ich fünf Phasen draus. Dann sage ich Beginn und dann nennt man das erste Plotpoint und dann Mitte und dann zweite Plotpoint und dann Ende. Und dann dröselst du das immer mehr auf. Und dann habe ich für mich selber ein Schema gebaut, das ich mir aus verschiedenen Schreibratgeber selber zusammengebaut habe, was für mich funktioniert. Was jetzt beim mittlerweile fünften Buch das immer flüssiger rennt. Und habe jetzt 18 Phasen für mich definiert, wo es uns ein bisschen auf und an geht und ein Twist dabei und so hin und her. Und Twist ist auch ein super geiles Konzept. Also wo man so im letzten Drittel nur mal irgendwie so umdreht, dass der Leser oder der Zuschauer so einen Aha-Effekt hat, beziehungsweise die Sicht auf die bisherige Geschichte sich verändert. Mhm. Ja, jetzt weiß ich nicht, fällt mir jetzt da ein Beispiel ein. Da gibt es irgendeine amerikanische Geschichte, wo, wie sind das gewesen? Da sind welche irgendwo in der Natur draußen, machen Outdoor-Camping oder so. Und dann heißt es aber, es ist irgendwo ein Sträfling entflohen, der ist Mörder, Vergewaltiger oder irgendwie sowas. Und die Protagonistin von dem trifft mehrere Leute und tut sie ihm dann mit wem zusammen. Und flüchtet mit denen und kommen dann irgendwie zu so einem Haus und flüchten immer vor dem anderen, der da irgendwas ein Unwesen treibt. Und dann ist der Twist, wo sie sich dann in einem Haus sicher fühlen, dass der, was mit ihr mitgerannt ist und sie immer so da dass sie beschützt hat, eigentlich der Mörder ist und sie eigentlich damit in die Falle gelockt hat. Das ist ein typischer Twist. Mhm. Der hat vorher immer die Bedrohung eigentlich erzählt und aufrechterhalten, damit er die da hintreibt. Ne? Und du fieberst mit, jetzt müssen sie flüchten, endlich sind sie sicher. Und davor mit zack ist die Bedrohung jetzt erst groß. Ne? Also das sind so Sachen. Ne? Ja. Und dann baust du so ein Schema auf. Ja? Und dann habe ich das für mich
nunmehr unterteilt, dass ich sage, ich mache dann so einen Zeitstrahl mit verschiedenen Szenen. Ich glaube, die nennen das Beats. Und auch, ich glaube, Ken Follett arbeitet so, sagt der Ken Follett was.
Mhm. Säulen der Erde.
Genau, super Geschichte. Der hat irgendwie mal gesagt, eine gute Geschichte besteht aus 40 Szenen. So, plus minus, so macht es ja alle. Bei mir sind es jetzt einmal so zwischen 35 und 50 Beats, wissen, wie man es auch so sagt, oder Szenen. Und das ist selber so ein Satz, wie bei mir heißt ja, Oliver ist in seinem Büro und wird vom Chef auf Dienstreise geschickt. Mhm. So, das ist ein Satz, das ist die erste Szene. Zweiter Satz ist, er muss beim Abendessen erzählen seiner schwangeren Frau, dass nicht auf den schon lange versprochenen Einkaufsnachmittag für das Baby gewartet worden können, weil er muss Dienstreise machen. So, das ist dann der zweite Satz. Ja. So, der dritte ist, er ist auf seiner Dienstreise, möchte eigentlich heimfahren, aber dann fällt der Strom aus und er kommt nicht heim. Und das ist einfach so ein Satz. Und aus jedem Satz, also, und dann mache ich diesen Zeitstreu, ne, und dann habe ich immer so eine Überschrift für jede Szene. Mhm. Und dann schreibe ich aber noch irgendwie drunter, aus welcher Sicht ist das geschrieben, das mache ich eigentlich mit Farben, also das sind die Kasteln so in dem Flussschema verschieden eingefärbt, und dann schreibe ich hier Start-Doppelpunkt, also eigentlich Start-Emotion, wie geht es am Anfang, dann End-Emotion, wie geht es am Ende der Szene, dann habe ich noch sowas wie, was ist der Konflikt in der Szene, jede Szene braucht einen Konflikt, sonst ist es fad.
Sonst brauchst du das gar nicht schreiben, weil es irrelevant ist, ja.
Also, genau, dann lass es weg. Überall, wo kein Konflikt ist, lass es weg. Man kann überhaupt, das ist nachher beim Bearbeiten, da wird ganz viel weggestrichen. Ja, und dann tue ich noch ein paar Sachen dazu, wie was erwähne ich, und das ist mit ein bisschen Fleisch in die Geschichte angehängt. Ja. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, später kommt der Gnom Grimmel und ich erwähne dann, dass der in seiner Umhängetasche, das ist wie bei Mary Poppins, da passen viel mehr Sachen ein, als die Tasche von außen groß ist.
Ja. Der magische Beutel für die ist auch eins.
Ja, sowas, ja. Also, und das schreibe ich auch schon im Plot ein. Ja. Und wo ich einfach nur schreibe, erwähnen Doppelpunkt. Ja. Mhm. Und das kann jetzt entweder was sein, was so ein bisschen Fleisch an die Geschichte bringt oder ein bisschen mehr dabei ist, oder was dann in einer anderen Szene einen Bezug hat. Mhm. Dass ich sage, der muss irgendwie 10 Szenen vorher irgendwie was kriegen oder was gesehen haben oder so, was ihm später hilft, da steht er an und so, und dann fällt ihm ein, ich habe den Schlüssel irgendwo gefunden und so. Mhm. Und damit ich das nicht vergieße nachher, dass er den nebenbei irgendwie so kriegt, schreibe ich das auch schon ein in den Plot. Mhm. So. Dann habe ich irgendwann noch meinen Zeitstreu, wo ich diese ganzen Details für jede Szene habe, und das gehe ich dann nur mehr durch und nur mehr durch, und dann bin ich eigentlich bei dem Prozess die ganze Geschichte in meinem Kopf sicher schon 10 Mal durchgegangen. Ja. Und ich schreibe dann mehrere Zusammenfassungen. Also, und die mache ich immer, also wenn ich das mache, mit auf einer blanken Seite. Also ich tue dann nicht nachschauen bei den ganzen Notizen, sondern schreibe aber auf einer Seite maximal 2 jetzt die Plot-Zusammenfassung, als wir uns auf Wikipedia steht, was geht's da. Ja? Und wenn ich sage, und das muss aber rein, ja? Das muss klar sein, wie das ineinander geht. Und wenn es dir irgendwo holpert oder beim Schreiben so, das passt nicht und jetzt muss ich wieder zurück in mein Flussschema oder in meine Details, na, dann passt noch was nicht. Mhm. Also die Geschichte muss ineinander so logisch sein, dass ich das runterschreiben kann und es runter erzählen kann. Und dann ist das eigentlich ein Iterationsschleifen. Und das mache ich so lange, bis das auf einer Seite, wo ich auf der blanken Seite anfange, aus dem Kopf die Geschichte zusammenfassen, runterschreiben kann und sagen, okay, das ist rund. Mhm. Und dann habe ich eben meinen kompletten Zeitstrahl und hin ist ja, und so schreibe ich dann, weil beim Schreiben ist dann, okay, heute schreibe ich, und ich tue übrigens, mein Ziel ist jeden Tag 1000 Wörter zu schreiben, da fange ich normalerweise ungefähr um 5 in der Früh an, um 6 wie fertig sein, und dann weiß ich, es ist für den Tag erledigt und dann habe ich einen guten Tag, weil das Wichtigste ist erledigt, dann kann ich mir um alles andere kümmern, und ich sage, wo verdiene ich jetzt mein Geld, oder oder was für ein Garten, wo müssen wir im Garten was umgraben oder irgendwie was. Ne? Aber das Wichtige, was ich wirklich machen will, nämlich meine 1000 Wörter schreiben, das erledige ich in der Früh. Und das geht in der Früh am besten. Jetzt habe ich das letzte Mal, weil du weißt aus welchem Grund, mal am Nachmittag gemacht, und da brauche ich doppelt so lang. Mhm. Also direkt nochmal aufstehe, wo du noch keinen anderen Input gekriegt hast. Ich beschäftige mich ja dann doch viel mit Neurologie und wie ein Hirn funktioniert. Mhm. Und frisch nach dem Aufstehen geht das, wo ich mich 2 Wochen lang mit dem Plot beschäftigt habe, und dann schreibe ich es aber. Wenn ich vorher schon Börsennachrichten gelesen habe oder sonst irgendwelche Nachrichten oder ich habe mich mit meiner Frau irgendwas unterhalten oder die Kinder haben gestritten oder ich habe schon, keine Ahnung, wollte ich mal einkaufen und sitze mir nachher am Tag hier und schreibe, dann habe ich das alles im Kopf neben meiner Geschichte und dann brauche ich doppelt so lang. Und nein, in der Früh gleich. So. Und dann, ich misse auch sogar, wie viele Wörter ich pro Stunde schreibe, weil ich exerziere, wie gesagt, ich bin Prozessmanager gewesen. Ja, und dann geht es, wenn ich das so vorplottet habe, dass ich das runterschreibe. Ja. Und da wird beim Schreiben wird komplett missachtet, ob das ein schöner Satz ist, ob ich irgendeinen Namen nicht weiß. Mei, jetzt habe ich für die Nebenfigur, den Butler da hin und her oder sonst was, weil ich habe nur keinen Namen für den ausgedacht. Wurscht. Da schreibe ich, ich arbeite mit Hashtags, also das Hashzeichen hier, weil das kannst du nachher suchen. Dann schreibe ich hier Butler, das nächste Wort ist Hash Butler, weil du nur nicht weißt, dass du der Butler Erwin heißt. Und die lasse ich einfach drin und ich schreibe einfach weiter. Und nachher beim Überarbeiten suche ich bewusst nach, suche nach Hashzeichen, also aha, da habe ich den Namen noch nicht. Aber es muss vorher dieser Prozess 1000 Wörter schreiben und das dauert dann meine Bücher irgendwie so zwischen im Schnitt 45.000 Wörter, zwischen 45.000 und 50. Das ist eh so ein typischer Kreis für ein, ja. Und hauptsächlich schreibt die mir ab, weil dann hast du das hingeschrieben. Ja. Und du hast nicht du schreibst dich nicht in eine Sackgasse rein. Weil du hast dann einen Fluss geschrieben. Und alles andere wie, mein, der Satz ist nicht schön formuliert. Oder, mein, jetzt hat der, vorher steigt in ein rotes Auto ein und nachher steigt er aus dem grünen Auto aus. Das kannst du nachher ganz leicht korrigieren. Aber wenn du die Szenen falsch gebaut hast, dann schreibst du das halbe Buch nicht. Wie gesagt, ich bin auf Produktionsoptimierung. So. Also ich versuche das zu verknüpfen und habe eben für mich diesen Prozess, dabei bin ich jetzt bei dem, wie ich gerade ungefähr geschildert habe. Ne? Und wird beim Schreiben selber wird auf irgendwie Schönheit oder irgendwie, du wirst komplett drauf. Ne? Ja. Genau, okay. Also einfach hauptsächlich die Geschichte wird umgeschrieben. Ja? Und nachher geht es ans Überarbeiten.
Okay.
Das dauert nur mal so lange, wie es schreiben.
Ja, das Überarbeiten ist, hört man generell, dass das mindestens so lange braucht wie das Schreiben selber.
Ja.
Lässt du da noch Zeit vergehen nach dem Überarbeiten, dass du sagst, okay, gut, du schmeißt es einmal da rein und beschäftigst dich mit was anderem und gehst dann über das Überarbeiten drüber? Oder?
Habe ich mal gemacht, bin jetzt wieder weg davon, weil ich im Moment auf Output gehe. Im Moment mache ich es so. Ich habe jetzt ja ein Jahr Pause gehabt. Also ich habe bis Ende 2020 die ersten 4 Bände veröffentlicht, plus ein halb so langes E-Book als gratis für meinen Newsletter. Und jetzt habe ich wieder ernsthaft drauf gesetzt. Das ist gerade das 5. Buch fertig, das erscheint jetzt am 19. Juni. Und ich schreibe jetzt schon wieder am 6. und da bin ich schon ungefähr bei der Hälfte. Und ich tue, also ich habe es also parallel, weil das Wichtigste ist, in der Früh die eine Stunde, wo ich 1000 Wörter schreibe. Und da kommt jetzt wieder das Prozessmanagement raus. Das ist der wertschöpfende Prozess. Das ist ja das, was der Kunde zahlt. Du musst die neue Geschichte produzieren. Und das ist der wichtigste Prozess. Und alles rundherum, wie das Plotten, das Vorbereiten, dass ich ein richtiges Schreibprogramm habe, dass ich mir die richtige Musik gerne ziehe, dass ich das in der Früh mache, bevor meine Kinder auf sind und ich mehr Ruhe habe, das sind quasi die Subprozesse. Das dient alles dieser einen Stunde mit das dorthin hat. Also ich habe alles rundum optimiert, mit in der einen Stunde das runterschreiben kann. Und dann, wenn das fertig ist, mache ich so alles mögliche andere, was ansteht, wie es als Cover machen. Ich mache mittlerweile das Cover selber. Die ersten 2 habe ich noch gekauft und ich mache das gern. Oder mich über Marketing-Sachen machen und Homepage und Newsletter und Social Media. Das kommt alles danach am Vormittag. Und auch das Buch überarbeiten.
Ja. Das machst du dann?
Das mache ich quasi parallel, ja. Und jetzt habe ich im Moment, wie lange gebraucht? Ungefähr 2 Wochen braucht zum Buch überarbeiten. Habe es jetzt an die Probeleser geschickt. Ich habe einen neuen Probeleser mittlerweile aufgebaut. Das muss man sich auch aufbauen. Und die haben 2 Wochen Zeit, dass sie mir Rückmeldung geben. So, und in diese 2 Wochen, jetzt morgen fange ich an, weil jetzt habe ich mich, jetzt sind die, am Freitag habe ich sie ihnen geschickt, in die 3 Tage, nicht mit dem nächsten Plot beschäftigt, aber mit dem frühen Morgen an. Habe mich mit dem Booklaunch am 19. Juni beschäftigt. Da muss der Buchblogger anschreiben, wollte Rezensionsexemplar. Dann habe ich mich jetzt in TikTok ein bisschen eingearbeitet, da gibt es ja die
Booktalker heißt das.
Okay.
Auf Instagram heißt es Bookstagram.
Okay.
Auf TikTok heißt es Booktalk. Da gibt es immer so eine Szene.
Das Bedienen der unterschiedlichen Plattformen.
Ja, genau. Und dann musst du das auf KDP auffüllen und dann musst du einen Blurb schreiben. Also ein Blurb ist englischer Ausdruck. Was ist das auf Deutsch? Die Buchbeschreibung. Hinter Klappentext sagt man auf Deutsch. Mhm. Klappentext. Das ist auch eigene Kunst. Alle lernen müssen. Und das Cover nochmal überarbeiten und so weiter. Das heißt, jetzt mache ich dann eigentlich drei Sachen parallel. Also ich habe jetzt noch, irgendwann kommt jetzt Druck von den Probeleser, die Überarbeitung nur von Buch 5, schreibe in der Früh ein Buch 6 und gleichzeitig plotte Buch 7. Und der Prozess ist jetzt für mich noch nicht erprobt, das mache ich gerade, aber dabei glaube ich, dass das funktionieren wird. Ja, und das ist jetzt ein wenig tough, ja, aber das, da möchte ich hier, das ist halt auch die ja, das ewige Verbessern. Ich tue ja seit, sagen wir noch gar nicht dritt, seit 17 Jahren Kung-Fu trainieren. Und da ist auch der ewige Verbesserungsprozess. Ne? Beziehungsweise passt da zum Prozessmanagement, das KVP ist ewige Verbessern. Und das versuche ich da auch einbringen. Und der Anspruch steigt eigentlich allweil. Ne? Und mehr Output darf auf keinen Fall bedeuten, weniger Qualität. Ne? Das wirst du dann gleich. Aber es wird immer leichter, ich will lieber noch was anderes erwähnen, dass wie die E-Books den Buchmarkt und das Leseverhalten verändern. Weil früher bin ich ins Buchgeschäft gegangen und hab mir da drin eine Stunde aufgehalten, oder kürzer oder länger, und dann hast du ein paar Bierchen in die Hand genommen und bei drei sogar die erste Seite gelesen oder so. Und für irgendwann entschließt sie dann und das kaufe ich jetzt und habe 15 Euro
aus. Meistens dort, wo du das Cover mehr ansprichst, den ersten.
Das nimmst du mal in die Hand. Ne? Also ja. Das ist auf Amazon nur genauso. Das Cover muss passen. Jetzt ist halt mittlerweile so, Cover sollte man mittlerweile auf Thumbnail-Größe optimieren. Dass das schon gut ausschaut, wenn es nur klein ist. Wenn es groß ist, soll es auch noch gut ausschauen. Aber wenn es klar ist, soll es schon gut ausschauen. Und da soll sich jeder auskennen. Ist da ein Drache oben oder ist da ein blutendes Messer oben? Also ist das Fantasy oder Thriller? Das soll jetzt auf Thumbnail-Größe schon erkennen. Ja? Trotzdem soll es groß auch gut ausschauen. Ne? Und das hat sich geändert, weil früher hast du das als Lebensgröße gesehen im Buchladen und was auf das halt optimiert. Ja? So. Dann ändert sich aber das Leseverhalten, weil zum Beispiel mit Kindle Unlimited, also quasi mit Leseabo, wo du alle, was bei Kindle Unlimited mitmachen, alle Autoren und Bücher, kannst du einfach gratis so viel lesen, wie du magst. Ne? Das heißt halt 10 Euro im Monat und kannst machen, mache ich auch gern. Jetzt habe ich es gerade pausiert, weil ich nicht so viel zum Lesen komme. Die sind ja eh geil, wie du willst dein Kindle Unlimited Abo kündigen. Wie wäre es, wenn wir dir 3 Monate schenken, es kostet dich nur 99 Cent. Die haben die dann gleich wieder gefangen. Ja, passt noch. Aber sie erinnern sich dann sicher nicht, dass es dann einfach weiterrennt. Ne?
Ja.
Aber ich habe es mir in den Kalender geschrieben, okay, von mir aus macht man das. Mhm. Aber ich habe es mir in den Kalender geschrieben, dass es in 3 Monaten kündigt. Also muss man sich jetzt dann organisieren. Ja. Aber das bedeutet, wenn du jetzt an den Leser mal für eine halbe Seite langweilst oder für eine Seite, dann ist er weg. Das heißt, der lädt sich sofort das nächste Kindle Unlimited runter. Und früher ein Buch, für das du 15 Euro ausgegeben hast, mehr oder weniger, und mit dem sitze du haben auf der Couch und meinst das auf der fade Seite und liest da drüber, hast vielleicht sogar dabei einen Geschirrspüler denkt oder so, aber du bist jetzt so, da wird es jetzt, und dann wird es wieder spannender. Aber du musst die Leute jetzt, das ist also die kurze Aufmerksamkeit, was du auf YouTube oder woanders hast, ist in die E-Books auch gekommen. Du musst die ganze Zeit den Leser unterhalten. Das ist die leichte Verfügbarkeit der Daten, sagen wir mal, ändert das. Ändert das Leseverhalten und das Kundenverhalten. Ja, und auch den ganzen Buchmarkt. Ne? Also, okay, aber das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Auf jeden Fall ist die Situation so, wenn man länger schreiben will und nicht nur als Hobby, sondern auch sagen, irgendwo müssen sie die Kosten decken oder vielleicht mal ein bisschen was überbleiben, dann muss man sich einfach an den Markt anpassen und was bieten. Ja. Dann muss man das halt auch tun. Genau.
Wann du, gehen wir nochmal zurück zum Schreibprozess, als welches, weil du gemeint hast, du legst da Musik auf, was stößt du da davor?
Two Steps from Hell ist eine Empfehlung von mir. Kennst du das? Das ist eine CD-Album, das sind so
ja, epische, orchestrale Fantasy. Okay. Da hat es mir so einen Soundtrack gegeben. Ich weiß nicht, ob das nur ein reiner Soundtrack ist. Mhm. Tust du jetzt vom Herzen. Total geile Lieder. Es ist irgendein DJ oder Komponist. Mhm. Das, was du in jedem Herr der Ringe-Film eine, da kannst du da Star Wars oder so. Super geil, oder? Das ist allgemein.
Ja. Wenn ich mich konzentrieren muss für Vorbereitung für Abenteuer oder was, dann gebe ich mir meistens eine Playlist von Spotify. Mhm. Die nennt sich Piano Classics oder ähnliches. Mhm.
Ja. Ja, sowas mache ich. Da suche ich dann noch Focus Music oder so. Oder Soft House. Nennen Sie das sogar so?
Nicht Saft, sondern Soft.
Ja. Das mache ich für sagen wir, Routinearbeiten wie Listen bearbeiten oder irgend sowas, aber fürs kreative Schreiben oder ich muss in dieser Fantasy-Welt drin sein, da brauche ich dieses Hans Zimmer-mäßige Musik. Ja. Funktioniert dann gut. Wenn ich mir da diese minimal Techno-Beats, was ich da sonst so habe, so dieses Softhouse, das geht für Listenarbeiten und da kannst du stundenlang machen. Mhm. Aber für eine Geschichte über den Zwerg packt seine Streittags
aus. Also ich gehe mir davon aus, dass du nicht vor einer Schreibmaschine sitzt, sondern vor einem Computer, sei es Notebook oder PC oder Mac. Schaust du dann auf eine Wand, auf eine Weiße oder schaust du in die Gegend raus, also sprich durch ein Fenster raus?
Da habe ich ein Fenster.
Da hast du ein Fenster, okay. Ja. Es gibt Leute, die sagen, okay, sie müssen sich unbedingt vor einer weißen Wand hier sitzen, weil sonst wenn es abklingt.
Also mir war das wurscht. Ich habe ja schon überall geschrieben. Mhm. Ja, mit dem Laptop. Ich habe eine Zeit lang, wo ich dreimal in der Woche wo warten habe müssen, dreiviertel Stunde, mich im Auto mit dem Laptop hingeguckt. Mhm. So Lenkrad verstört, der Sitz zurück. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe am Flughafen schon geschrieben. Mhm. Ja, ein Stöpsel rein, Musik rein und geht schon. Also da bin ich entspannt.
Ja. Und zwecks der Software, was verwendest du
da? Papyrus Author nennen sie das.
Okay, ja. Papyrus, ja, spannend.
Ja. Also mit Word darf ich das nicht machen. Es ist, aber der Thesaurus, also die Synonyme sind schon stark beim Papyrus. Also im Vergleich zum Word, die schmeißt er 5 Sachen her, schmeißt er der Papyrus 30 her. Also und wird es nicht schlecht. Ich meine, man muss ja dann nicht das Ausgefuchsteste nehmen. Ja. Ich muss nicht, freilich schlagt er davor. Er dachte, so geht das nicht. Mich dünkt, das ist die Herausforderung ist zu enorm. Ja. Ich meine, freilich schlagt das davor, ja, aber du musst das ja nicht schreiben.
Ja, das würde auch nicht passen mit dem Cyberpunk oder so.
Ja.
Aber spannend, dass das überhaupt noch irgendwas so anzeigt. Ja. Weil das ist ja doch eine Sprache, die ja seit 30 Jahren tot ist.
Ja, Papyrus macht das. Ja. Er steht ja daneben veraltet. Dann
okay.
So, ja. Oder umgangssprachlich oder veraltet oder gehoben oder so. Und das ist dann, ich finde ganz gut, ja. Gerade für irgendeinen Zaubermeister, der aus einer anderen Fantasy-Welt kommt, ja, gehoben, das passt dann. Das sind dann Tipps und so, ja.
Ja. Das heißt, du hast keinen Mac?
Nein, meine Frau ist Mac, ich bin der Windows-Android-Typ. Wobei Mac eh super ist. Gibt gar nichts. Es ist halt eine andere Welt und wir haben uns das halt aufteilt quasi. Ja,
ja, kommen wir zum aktuellen, zu deiner Buchreihe, sagen wir mal so. Auf wie viele Bände hast du jetzt geplant? Oder?
18.
18? Da hast du was vorgenommen.
Ja, die Idee ist eben gewesen, weil ich gesagt habe, ich habe mein Prozess, dass eine Geschichte, ein Buch 18 Phasen hat. Und ich dachte, ja, dann wäre es ja geil, wenn du eine Serie hast, die auch diesen 18 Phasen folgt. Also die Serie, die ja dann diese Steigerung hat und hoch und tief und die Klimax und den Twist und irgendwie zum Schluss das große Finale. Dass das im Kleinen in einem Buch hast und im Großen in einer Serie. Das ist die Idee. Und das ist die Aufgabe, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten Jahre. Drum mal dieses Thema Produktivität und so.
Ja, ist klar.
Prozess finden. Aber mit einer gescheiten Aufgabe und dann. Also, sag mir hochzielen und dann kommst du besser in der Nähe, als wenn du gar nicht zielst. Ja. Ja, jetzt habe ich halt was zum Tun. Also, das ist halt, das habe ich schon, also im Groben habe ich diese 18 Bände mit Hauptüberschriften, ich kann nicht sagen, Detail durchgeplottet, aber habe da so ein Schema. Und da habe ich jetzt das ist quasi ein großes Excel-Sheet, wo oben. Weil in einer Spalte ein Band ist und dann habe ich links da so Hauptperson Oliver, was passiert mit dem Grimmel und ein paar so Hauptpersonen, so fünf. Und dann, was passiert in der Zauberwelt Galdoran, also das ist diese Parallelwelt, was passiert auf der Erde, wie schaut es aus mit der Elektrifizierung aus, wie schaut es aus mit Gesellschaft, Politik jetzt gerade und Wirtschaft. Ne? Und bei jedem Buch, das ändert sich natürlich, es wird ein Teil wieder elektrifiziert, es spürt dann ein Teil in Steyr. Und dann ist das kurz in jedem Band, habe ich für mich das Schema, wo geht da die Reise hin. Ja? Und dann tue ich, das ist quasi dann ein Spalten und das breche ich auf dann in wieder 18 Spalten. Und so gehe ich jetzt da voran. Ja, das ist halt der Plan.
Das heißt, wie viel kriegst du jetzt außer pro Jahr?
Spielchen? Ja, wenn ich das aufrechterhalte, wie ich es jetzt gerade betreibe, müssen es 6 pro Jahr sein. Mhm. Dann bin ich in 2,5 Jahren fertig. Ich hoffe, aber das ist, wenn ich es schaffe, jeden Tag 1000 Wörter zum Schreiben. Mhm. Und kann sein, dass es mir ein Tuch gibt, dann gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt auch gerade über Pause gehabt, und weil ich ein anderes Thema gehabt habe. Und ja, und dann ist halt einmal Pause, ja. Macht dann nichts. Ne? Oder ich merke, der Prozess funktioniert so nicht, weil ich hab mir schon mal mehr Stress gemacht, und da war es teilweise 2.000-3.000 Wörter am Tag. Und das war aber zu viel, das habe ich dann gemerkt. Da habe ich dann, wie ich ein Buch fertig gehabt habe, eine Pause gebracht.
Das heißt, eine Stunde intensiv und das passt.
Ja, Stunden das so. Muss, aber wie gesagt, alles rundherum muss so vorbereitet sein, dass die Stunde kein Stress ist, sondern dass es einfach flutscht. Mhm. Ja, und dann muss das alles andere passieren, damit das geht.
Ja, das ist ein Plan.
Ja, schauen wir.
Auf alle Fälle, ja. Ja. Und im Großen und Ganzen, um was geht es jetzt bei der Geschichte? Ich meine, wir haben jetzt das eigentlich schon ein bisschen aufgeschlüsselt, aber jetzt vom ersten Band her, wo ja die meisten, die das noch nicht kennen, anfangen.
Ja, also da gibt es die Hauptperson Oliver, der Ingenieur ist in einem großen Automobilkonzern in Ingolstadt. Mhm. Und der wird von seinem Chef nach Ulm geschickt, weil er ist ein Qualitätsmanager und verantwortlich für den Lieferanten der Sitzheizung. Und hat einen diktatorischen Chef. Und der schickt ihn dorthin und sagt, mach, dass der Lieferant wieder funktioniert. So wird er, wie ich es ja kenne, in gewissen Branchen in der Konzernwelt auch gesprochen, dass ein Lieferant hat zu funktionieren. Sonst würde er geblacklistet. Schönen Gruß von mir. Solche Sachen kommen halt dann davor, was ich im Real Life so gelernt habe. Ne? Und dann wird er dorthin geschickt und muss. Und da ist der Oliver nur so ein braver Ja-Sager. Mhm. Ja? Und muss das dann daheim seiner Frau verklicken, dass das nichts wird mit dem Einkaufsnachmittag. Die macht ihm dann auch Stress, die schwangere Frau. Ne? Und er macht sich dann Vorwürfe, ich bin so ein Hasenfuß, aber jetzt werde ich Papa. Ja, warum wirft mir das so vor? Ich hab das ja noch nie geübt. Ne? Papa sein muss zum ersten Mal. Und solche Probleme halt am Anfang. Ne? Also das wird natürlich ein wenig aufgebaut. Also das wird ein wenig schwer tut. Ne? Und dann ist er eben in Ingolstadt und es ist der. Nein, und gleichzeitig wird eben der Gnome Grimmel von der Zauberwelt Galdoran, von seinem Meister, das ist dann Nordok, Zaubermeister Nordok, und das ist diese Parallelwelt Galdoran. Und da haben die Gnome, es gibt verschiedene Völker, die Zwerge, Elfen, die Gnome, die paar Zentauren und ein paar andere. Und die Gnome haben die haben sich das so organisiert, den Schutzauftrag für Galdoran. Und was ja die Menschen nicht wissen, wenn Galdoran nicht funktioniert, funktioniert die Erde nicht. Das ist, so, das ist mystisch verbunden. Und beim Kartenlegen kriegt der Nordok eben die Info, naja, die böse Seite erwacht und wird stärker und böse Vorzeichen. Und jetzt steht nämlich das große Ritual an, das alle 500 Jahre stattfindet. Und für das braucht man die 12 Amulette, die 12 Amuletthüter haben. Und einer fehlt noch. Also er hat ja viele schon eingesammelt oder kontaktiert, die Hütte, für das Ritual. Und das ist in 3 Wochen und die Sternenkonstellation muss und so sein. Aber der menschliche Hütter, der eine Mensch, von alle Völker kommt einer, der ist einfach nicht erreichbar. Das ist, seit die blöden Menschen den Strom eingeschaltet haben, kennen wir nicht mehr auf die Erde. Weil sobald wir dort sind, haben wir einfach nur irrsinnige Schmerzen und es löst uns auf. Ne? Also als Zauberwesen. Und ja. Aber dann kommt er in der Prophezeiung, erkennt er, dass es ein großes kosmisches Ereignis geben wird, dass die Zauberwesen wieder auf die Erde wandeln können. Und da schickt er eben seinen besten Mann, den Grimmel, auf die Erde und sagt, du musst den Hüter finden, des 12. Amuletts, und musst das Amulett bringen. Und er gibt ihm eben auch ein Tool mit, ein Artefakt, mit dem er den findet. Das ist also ein kleiner silberner Vogel an einer silbernen Kette und der zeigt immer in die Richtung vom Amulett, das ist quasi wie ein Kompass. Ja, und dann ist er, denkt er, ja, kein Problem mit dem, findet er den leicht. Ne? Und, hat er gesagt, dass er mich durch ein Portal schickt und ich werde auf die Erde manifestieren, wo in der Nähe von dem Amulett. Ne? Und somit erscheint er eben auch in Ulm. Ja, und ist da in der Nähe, irgendwo in 2 Kilometer entfernt vom Oliver, das ist Amulett. Also die Hälfte des Amuletts um den Hals trägt, weil das hat er von seinen Eltern geerbt, weil sie ja Adoptivkind natürlich. Mhm. seine wirklichen Eltern hat nie kennengelernt, aber er hat immer das Amulett schon um den Hals getragen, das Kind, und hat es immer noch. Aber jetzt nur mehr die Hälfte, weil es ist einmal was passiert, dass das zerbrochen ist und die andere Hälfte hat seine Frau. Das brauchst du natürlich für einen Plot, dass nicht nur er einen Grund hat, heimzukommen zu seiner Schwangerfrau, sondern eben auch der Grimmel ihn begleiten muss, weil er muss die zweite Hälfte des Amuletts finden. So. Und die zweite Hälfte hat die Frau. Also es ist eigentlich auch schon eine klassische Geschichte, Amulett, das bricht. Ja. Und dann stellt der Grimmel aber fest, dass es gar nicht so leicht ist, wenn da tausende Menschen um ihn dumm laufen und der Kompass zeigt in irgendeine Richtung, aber er sagt ihm ja nicht, wie weit, in welche Richtung. Und jetzt sind sie da vor mir hunderte Menschen und da hinten sind auch noch Straßen und Häuser und noch eine Stadt. Wo ist denn der jetzt? Dann kommt der Grimmel drauf, so einfach ist das. Aber dann finden sie sich halt, jetzt kürzen wir es ab, sie finden sich, der Oliver glaubt jetzt nicht, muss überwinden, dass er überhaupt akzeptiert, dass er mit diesem Gnom noch sprechen kann. Er glaubt, dass er hat Halluzinationen. Und der sagt, ja, das Amulett, ja, das ist ein Erbstück von mir, nein, das wird er nicht geben. Und du erzählst mir irgendeine mystischen Geschichten von Prophezeiung, nein, das glaube ich da nicht. Und dann sagt der Grimmel, pass auf, ich helfe dir, dass du noch zu deiner Frau kommst, weil ich muss ja auch den zweiten Teil vom Amulett haben. Gut, dann machen sie sich halt auf den Weg, und zwar über die Donau, nämlich die Donau fließt ja auch durch Ulm und durch Ingolstadt. Das ist mit einem Boot, das ist eh schlauer, der einfachste Weg und nicht über Land in dieser, wo die Zivilisation gerade zusammenbricht. Und auf dem Weg dorthin werden sie aber dann immer wieder von Dämonen und anderen dunklen Wesen angegriffen, weil die haben gespannt, haben wir das Amulett gekriegt, das haben halt irgendein Dämon aus der achten Hölle, der Passmaran ist das, geschnallt, dass das jetzt leicht zum haben war. Und dann können sie das große Ritual verhindern und dann wird die dunkle Seite stärker. So, also haben wir dann noch eine Gefahr mehr, sie werden von Dämonen gejagt. Und irgendwann, ja, und der Grimmel stellt sich raus, dass der wirklich gut kämpfen kann. Und der hält dann wirklich die bösen Viecher vom Leib. Und irgendwann kommen sie in Ingolstadt an, bei der Frau, wo sie mittlerweile herausgestellt hat, das passiert dann parallel vorher, dass der hilfsbereite Nachbar Josef in seinem Keller dem Satanismus huldigt und auch zur dunklen Seite gehört und entsprechend jetzt auch rekrutiert ist. Und dann müssen sie eben finden, da haben sie eine Frau nicht, weil die hat nämlich der böse Nachbar entführt und ist in seinem Keller und dann müssen sie am Ende für den Showdown eben den Schwarzmagier und den Dämon, den er beschwört, auch noch besiegen. Und dann schaffen sie es, dass zum Schluss die Amulette vereinigen und dann wird eben dieses große Ritual wiederholt und das erste Buch war dann eigentlich somit abgeschlossen. Es gibt natürlich dann nur einen Cliffhanger, der dann in der Schlussszene, als das Baby auf die Welt kommt, gibt es nur einen kleinen Cliffhanger. Das, was man dann in die nächsten Bände dann entsprechend weitergeht. Ja, das ist so die Geschichte vom ersten Buch.
Das heißt, 5 Bände sind draußen?
Ja, am 19. Juni erscheint Band 5. Ich habe einmal ein kleines Prequel geschrieben, über Balthasar, einen Gnomkrieger, der kommt im ersten Buch schon ein bisschen vor als Haudegen. Und dem sei, wie der zum Krieger geworden ist, nämlich die Gnome werden nämlich von den Zwergen ausgebildet, also die Gnomkrieger, das weiß nicht jeder. Und wie der halt seine Ausbildung bestreitet. Das Buch ist ungefähr halb so lang wie alle anderen und gibt es gratis als E-Book für meine Newsletter-Eintragung. Das heißt, das habe ich aber gesagt, 4,5 habe ich von der Reihe und jetzt ist das 5. fertig und kommt am 19. Juni raus.
Das heißt, das kriegt man automatisch bei der Anmeldung vom Newsletter?
Ja, also du hast dann Marien in der Liste zu dir.
Ja, wurscht.
Das kriegst du einen Link zugeschickt als in 3 verschiedene Formate, wie du das willst, ja, EPUB, Mobi oder PDF. Ja. Interessanterweise, das ist ja eine Marketing-Geschichte, wo ich es gibt vor allem im amerikanischen Raum, da sind die schon weiter, was dieses ganze Self-Publishing betrifft, sehr viele gute Bücher und Anleitungen für, sagen wir, das ganze Self-Publishing und das Marketing. Das Schreiben ist ja das eine, also ein Buch auszubringen, also die Geschichte schreiben und wirklich eine gute Geschichte fertig haben, die Arbeit. Und alles andere, das ganze Marketing, das ist ja genauso viel Arbeit, wenn du das Self-Publishing betreibst, ja, und eine Homepage und ein Newsletter und das Social Media. Und da gibt es aus dem amerikanischen Raum schon sehr viel bessere Anleitungen dazu. Und da
wie es man es bei vielen Newslettern mittlerweile eh kriegt, wenn du die Eintrags kriegst, in der Goodie. Mhm. Und dann nennt man das halt ein Reader Magnet und das ist oft einmal ein gratis E-Book. Ja. Mhm. Dann kriegt man das. Ja. Wobei, von meinen, ich glaube, jetzt habe ich 475 Leute im Newsletter und es haben sie ungefähr 80 das Buch runtergeladen. Das tracke ich nämlich. Also ich kann im Newsletter tracken, werde auf den Download-Link geklickt, wo ich eigentlich interessant finde, weil du versprichst es immer, trag dir ein und kriegst es und dann interessiert das eigentlich nur ein Fünftel, dass sie das gratis Ding holen.
Da ist nicht auch immer die Frage, mit welcher Intention, dass du bei einem Newsletter anmeldest.
Ja, klar.
Weil für das Büchel, glaube ich, ist das eine und auf der anderen Seite für die News, wenn, das nächste, wenn die Romanserie weitergeht.
Ja, genau. Aber du musst auch in einem Newsletter ein bisschen mehr bieten, außer Eigenwerbung. Also ich schaue, dass ich... gibt es auch ein gutes Buch, wenn es interessiert, dieses Newsletter-Marketing, das heißt Newsletter Ninja von Tommy Labreck, glaube ich, heißt die. Die empfiehlt erst beim sechsten Mal, beim sechsten Newsletter, wieder eine Werbung zu machen und zwischendrin Inhalte zu liefern. Mhm. Ob das jetzt eine Kurzgeschichte ist oder irgendein anderes mehr oder was halt wirklich für den Leser interessant ist. Weil mich interessiert es auch nicht, einen Newsletter aufmachen, der ja, die ganze Zeit nur heißt, kauft das und das. Mhm. Also du musst dich um die Fans kümmern.
Und, ja. Ja, das Einzige, was ich bis dato kennt habe, bis auf den Newsletter, war eben von einer anderen Autorin, die dann angefangen hat, dass sie die Hauptcharaktere in einer Art Kurzbiografie auf Instagram gepostet hat, noch dabei.
Ja, ja, das interessiert die Leute. Ja. Mhm. Ich habe auch viel Herzblut reingesteckt in einen Bonusbereich auf meiner Homepage, wo ich so Hintergrundinfos über die Zauberwelt und über die Charaktere und also in der Kategorie, wie ich genannt habe, Reality-Checks. Ja. Also kann der Sonnensturm wirklich einen Stromausfall auslesen und wie ist es jetzt eigentlich mit der Zauberei? Und ja, aber... Das trage ich nämlich auch, den haben von den 475 Newsletter-Abonnenten nur 23 besucht. Mhm. Also diesen extra Content, das ist für Hardcore-Fans. Also das, was wirklich die Leute interessiert, das haben wir im einstelligen Prozentbereich. Ich meine, das sind dann wirklich Fans. Und es heißt ja, das ist auch so von diesen Wannapreneurs, diese Ein-Mann-Business-Leute, gibt es dieses Konzept von 1000 echte Fans. Also wer 1000 echte Fans einsammelt, egal ob es jetzt einen Blog hast für Gartenarbeit oder Buch schreiben oder YouTube-Kanal, mit 1000 echte Fans, wenn du jetzt dein Lieblingsthema hast, davon wirst du leben können. Jetzt habe ich drei anscheinend 23. Bereich bis runter. Ja.
Na gut, du kriegst ja Geld, ich krieg kein Geld und hab mehr.
Ja,
ich bisher. Aber es ist anderer Content. Ja. Ich wüsste nicht so ungefähr, dass ich in das ganze Equipment eingesteckt habe. Das ist nur ein Bruchteil davon.
Das glaube ich
da. Ja. Also, aber unabhängig davon, ja. Wie oft machst du dann eine Newsletter-Frequenz?
Ungefähr alle drei Wochen. Und was ich jetzt mehr mache, also muss man auch lernen, das ganze Social Media. Im Twitter, also haben wir uns gefunden. Ne? Man kann Tweets und auch Facebook-Post vorplanen. Also irgendwas schreiben. Das hat auch wieder mit der Produktivität zu tun. Ich setze mich hin für, je nachdem wie es halt lang dauert, und habe mir für die nächsten sechs Wochen die Tweets vorgeplant. Dann schreibe die eine und morgen das und übermorgen das und über das. Und dann setzt man sich zwei, drei Stunden hin, vielleicht das. Und du wirst auch immer schneller lesen, wenn du das machst. Und schreibst es in einen runter und dann habe ich mal zwei Monate Ruhe davon. Ich tue trotzdem ab und zu auf Twitter schauen und was dazu schreiben und kommentieren und hin und her. Aber es hat alles mit dem zum Tor, das ist halt eine mentale Geschichte, der Druck ist weg. Dass du sagst, das ist erledigt, das rennt von alleine, das ist automatisiert. Dasselbe mit den Facebook-Posts, das sind vier geplant, zwar nur alle drei Tage, das sind auch für zwei Monate. Aber du hast den Druck weg, ich muss das da, ich muss was posten. Weil ich brauche mein Hirn fürs Schreiben, für die nächste Fantasy-Geschichte. Und dann muss man, die Newsletter sind für geplant, die Twitter-Dings sind für geplant und das ist für geplant und so weiter. Ja. Und dann hast du halt zwei Tage im Monat, du tust das als Vierer planen und dann ist das erledigt und dann kann ich wieder kreativ sein. Aber das ist ein Lernprozess und ein paar harte Nüsse zum Knacken, die richtig weh tun. Aber wo ich finde, wo man Fortschritte macht. Ja.
Hast du irgendwann einmal drüber nachgedacht, bis dato, dass du sagst, okay, du würdest die Welt lizenzieren lassen, oder das Setting an und für sich?
Ja, wollen wir
für Film, für Rollenspiel, keine Ahnung was.
Ich bin für alles offen und freue mich über jedes Interesse.
Das war vielleicht sicherlich noch ein interessanter Punkt. Also rollenspieltechnisch gesehen war es ja wahrscheinlich relativ einfach. Ich kenne jetzt die ganze Geschichte, ich habe die ersten paar Seiten gelesen von dem Probeband. Und,
das spielt eh in der Parallelwelt.
Ja, ja, genau. Und ja, also wie gesagt, das war
also, es war ein Traum eigentlich, wenn es wäre für interessiert und man irgendwas anderes draus macht. Ja. Also irgendwie was dazu, war voll geil. Ja. Irgendein Spin-off. Also die Geschichte, jetzt haben wir wahrscheinlich viel Geräusch drauf. Gell?
Ja, also das ist eine volle Welle drauf.
Bei uns fliegen viel Flieger. Also gerade so, es ist anscheinend schön, da die ersten Hügel da zum Anschauen, weil so Aussichtsflieger haben wir voll oft.
Ja, nein, das Einzige, was ich kenne von Aschau an der Steier direkt, ist in an und für sich dort, wo der Bogensportparcours ist. Das auch irgendwo hergelegen beim
Wirten. Ja, genau, da hinten.
Da war ich vor 8 Jahren oder was möchte essen.
Ja, ja, also die Welt und das Setting gibt ganz viel her. Mhm. Also ich denke daran, was ich was im Hinterkopf irgendwie habe, vorhin vielleicht, wenn ich die 18 Bände fertig bin, dann habe ich bisher zwei Möglichkeiten vielleicht so ein bisschen durchdacht. Das eine ist, dass ich, weil es wird ja viel über die, in Galdoran gibt es eine eigene Mythologie, natürlich auch wenig, immer so ein bisschen angeschnitten und die sich eigentlich mit jedem Band kommen so immer ein bisschen mehr dazu. Ja. Weil jetzt in dem Band 5 trifft man zum Beispiel auf die Elfen und die sind ja dann auch irgendwas zu einem Gesamtding dazu. Und, da kann ich mir vorstellen, dass der Meister Nordok, das ist so der Gnomenmeister, der Zaubermeister, der 680 Jahre alt ist, ob ich dann eine zweite Reihe mache. Aber ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich nicht wieder sage 18 Bände. Falls ich mir fertig habe und dann nur, dann mache ich 6 oder so, weil das ist ein Riesending. Mhm. Ja. Und vielleicht, das interessiert euch vielleicht dann auch nicht so viel. Weil das ist eigentlich eine Serie, die ineinander, ob man dann die einzelnen lesen kann. Wobei marketingmäßig ist auch gut, können wir auch noch drüber reden. ob man vom Meister Nordok eine Vorgeschichte von vor 200 Jahren, wie er miterlebt hat, wo er noch öfter auf der Erde war und wo es normal war, dass sind die Elfen und Gnome irgendwie so immer dumm gerannt und die Leute haben sie mit dem abgefunden, das ist bloß aus unserer Geschichtsschreibung verschwunden, ob mit Absicht oder nicht, ja, da kann man sich wieder, das kann man nur auslassen und drüber. Ja. Ja, ich meine, man muss sich das ja nicht mal vorstellen, das war ja eh geil, also wenn keine Ahnung, sagen wir halt mal 1850 oder 1820, ich weiß nicht, wann alles elektrifiziert worden ist, ein bisschen letzten Winkel, ja. Auch wenn jetzt da dir im Jahr 1870 der alte Oma erzählt, ja, früher
im Krieg,
da haben wir wirklich einen Drachen gehabt. Ja. Wer glaubt der das?
Ne? Ja, sowieso.
Ja, wer sowieso. Also so kannst du es einfach verschwinden. Ne? Und da ist also so ein bisschen mein Hinterkopf, ob ich dann so also die Vorgeschichte von Meister Nordok, wie der auf Abenteuer war, wie er noch jünger war und Abenteuer erlebt hat, dass der in Galdoran und auf der Erde war und diese Elektrifizierung miterlebt. Das ist entweder das, oder ich schmeiße das Ganze ein bisschen 50 Jahre in die Zukunft, dass sie natürlich im Blackout hat sich auf der Erde viel verändert, aber irgendwie haben wir wieder geschafft, dass man es wieder elektrifiziert. Aber die Leute haben verstanden, hey, die Zauberei ist jetzt wieder da und man hat es dann irgendwie geschafft, einerseits wieder eine Hightech-Welt, inklusive Matrix, Cyberpunk-mäßig, irgendwie sonst wie, aber auch mit der Zauberei irgendwie so in Verbindung zu gehen und dass das dann so ein Zukunftsszenario ist.
Aber da sind wir noch 2,5 bis 3 Jahre.
Da sind wir noch weit weg, aber das habe ich auch so im Hinterkopf. Aber bei dem denken wir, ja, ich selber würde es geil finden, aber ich weiß ja zum Beispiel von Facebook-Auswertungen, dass die größte Gruppe, meine Leser, das sind 2/3 sind Frauen und die meisten zwischen 50 und 55.
Urban Fantasy.
Das weiß ich nicht, ob ich denen eine Cyberpunk-Geschichte eindrucken soll. Wir wundern uns ja selber, gell, dass das, aber das ist das, was Facebook mir ausspuckt, dass die am meisten das liken. Aber ich weiß ja noch nicht, ob die, was das liken, auch die, was die Bücher kaufen. Das weiß ich noch nicht, weil ein Like auf Facebook, also das Tracking genau ist noch nicht.
Nee, auf der anderen Seite ist es so, dass ja, wenn man sich die Kinolandschaft der letzten 10 Jahre irgendwie ein bisschen anschaut, dann sind ja Disney für Origin Stories rausgekommen, die ja genauso, ja, wie jetzt in die Geschichte vor der Geschichte. Ja. Weil wir dahinter, das ist schon Fahrt, das haben wir schon 15 Mal aufgelegt, das haben wir nicht so Thema oder was. Mhm. Ja.
Ja, es wird voll viel neu aufgegossen. Ja. Und ich frage mich also mal, was richtig Neues, was ist denn jetzt dann, wo das aktuelle Neues? Ich meine, Harry Potter ist jetzt auch schon alt.
Ja, die Tierwesen sind im Prinzip auch durch. Das ist Origin-Story im Endeffekt.
Ja, ja. Dann haben sie die ganzen Marvel-Superhelden jetzt auch alle durch, gell?
Naja, nachdem sie Disney übernommen hat und die Geschichte komplett verändern und immer wieder neu. Und, aber die haben sie immer wieder rebootet, alle 20 Jahre.
Ich weiß nicht, gibt es irgendwie was richtig Neues? Ich weiß
nicht. Was Innovatives, richtiges Neues.
Sind wir da durch?
Außer aus der Computerspiel-Ecke. Und da war der Kinofilm ein Flop, meiner Meinung nach, war Uncharted. Aber das geht eher in die Richtung Indiana Jones.
Ja.
Sonst.
Lara Croft war ja nochmal was Cooles Neues, gell?
Ja.
Ja, wenn mir das jetzt einfällt.
Ja, oder Resident Evil.
Ja, ist eine klassische Horrorgeschichte eigentlich. Ja, ja. Zombie wie in die 80er, ja.
Also das Thema kommt, ich meine, wenn man sich diese alte mythische Geschichten anschaut, ne, das sind ja immer die Ängste der Menschen gewesen. Ne? Und das Thema Pandemie oder totale Überwachungsstaat und so, oder auch die Matrix, das ist jetzt eigentlich schon eine etablierte Geschichte. Ne? Oder bei Mad Max war ja nur die Endzeitgeschichte, da war ja das Ding, das Öl geht aus. Ne? Das ist eine Geschichte aus den 80er Jahren mit dem Thema, die Energieversorgung bricht zusammen. Und jetzt kommt natürlich das Thema Pandemie und Cyber Security und das alles, ne? Was da alles schief gehen kann. Ein bisschen habe ich es drin auch mit Blackout. Ne? Also das alles, das ist eine der Urängste. Ne? Also das sichere Leben, was wir haben, bricht zusammen. Ne? Oder wir haben irgendeine Bedrohung. Ja, das ist ja das, was ein wenig für mich in das Fantasy-Genre kehrt. Das ist ja was anderes wie Horror. Bei Horror, da habe ich ja immer irgendeine Familie oder die Jugendgang, was auf der Alm über Nacht und dann kommt da vor mir irgendein Verrückter oder so. Aber da habe ich nur eine ganz konkrete kleine Gruppe mit einem konkreten kleinen verrückten Mörder oder so. Also eine Horrorgeschichte. Ja, oder von mir ist ein Alien. Ja, da ist ja das eine Raumschiff und das eine Monster. Aber du hast eigentlich nie so also gesellschaftliche, wo es gesellschaftlich ausgebreitet wird und ein ganzes System bricht zusammen. Das
okay. Naja.
Glaube ich, oder? In die Genre. Sitzen.
Ja, schwierig. Ist schwierig, weil im Endeffekt ist es ja so, man war jetzt schon eine etablierte gesellschaftliche Situation, ist wie zum Beispiel Last of Us oder halt wie. Ja. Bei diversen Pandemie-Geschichten ist es natürlich gleich was anderes, ja.
Dystopisch, ne?
Aber ich glaube, das Problem ist immer das, wenn das erste Mal auf die Situation, also wenn die Protagonisten das erste Mal auf die Situation stoßen, ist es auf alle Fälle noch eher Horror als alles andere.
Ja.
Das ist nur der Zeitpunkt in der Geschichte, das, was das Genre verändert eigentlich dann. Ja. Genauso wie bei dir, wenn du gesagt hast, okay, gut, jetzt haben wir halt Endzeit und keinen Strom und so weiter.
Ja.
Und vielleicht machst du das halt dann wieder mit Cyberpunk und Co., dann ändert sich das auch schlagartig, das ganze Thema. Dann ist die Frage.
Ja, da muss man aufpassen.
Ne? Ich
habe jetzt eher schon einen Genre-Mix drin mit Dystopie und Fantasy. Und da sogar auch einen Mix, ja, weil es gibt dieses Thema Parallelwelten. Da gibt es Bücher, die haben halt, da ist alleine schon die Faszination, dass es Parallelwelten oder Portalreisen gibt und aus und das ist das historische. Und dann gibt es natürlich oft. Mit so Romantasy kommt das oft vor. Das ist eine Liebesgeschichte. Weil das ist natürlich in einer Parallelwelt und passe ich da rein und ich will eigentlich wieder, sie denkt dann, mein, ich bin wieder in meiner normalen Welt, aber eigentlich habe ich mich jetzt in den verliebt und der lebt in einer ganz anderen Welt. So, also diese Portal-Fantasy-Welt passt in diese Romantasy, das lässt sich gut kombinieren. Ja. Also ich habe das Portal-Ding drin, dann habe ich ein bisschen, aber ich bin nämlich da ganz vorsichtig, weil ich weiß, die High-Fantasy-Fans sind sehr anspruchsvoll, dass das richtig ist und so. Und ich würde selber nie reine High-Fantasy schreiben. Das ist, dem fühle ich mich nicht gewachsen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber mit einer ganz eigenen Parallelwelt, und da kommen die Drachen, Zwerge, Elfen und so weiter vor, ist ein bisschen das drin. Ja. Dann habe ich ein bisschen dieses Dystopie-Ding. Das ist zwar für ein Setting, aber ich reite jetzt nicht drauf rum, dass das jetzt so schwierig ist und hin und her. Aber das ist einfach halt, mit dem Konflikt hast und die Geschichte hast und das Setting. Ja? Und in Wahrheit ist das ja alles ein Mix von den Genres, die ich gern habe. Ja? Und da fällt mir ein wenig der Cyberpunk, weil den mache ich auch so gerne. Aber das traue ich mich eigentlich fast nicht einbringen. Aber weil du vorher gesagt hast, irgendwie mit Rollenspiel oder irgendwie anders mixen, da würde ich mich voll freuen, wenn sich das irgendwie, wenn sich da mal irgendwie was ergibt. Ja? Und das war schon auch von mir ein Gedanke, wie mit dem. Wie mir das ausdenkt habe, das alles. Ja. Und zu dem einen Satz gelange, ja, von dem Anfang, das war schon ein Prozess über ein paar Monate. Das ist es jetzt. Mit der Idee, du machst es mit, also wegen dystopisch und der Strom fällt aus, und dann bringst du aber die Zauberei wieder her und du hast die Parallelwelt. Dann gesagt, ja, da kommt was draus entstehen, weil du so irrsinnig viele Möglichkeiten damit hast. Mhm. Also du kannst das einfach die Geschichte weiterschreiben, nur wie geht es auf die Erde weiter. Schaffen es die Leute wieder, dass sie das erstens die Welt wieder elektrifizieren. Mhm. Dann zweitens, schaffen es die Leute oder schafft es die Gesellschaft auf die Erde, jetzt mit dem Glauben zu kommen, dass da die Magie wieder da ist. Wie gehen sie mit dem um? Mhm. Also wollen sie es wieder verdrängen, weil sie Angst davor haben? Mhm. Und das kommt bei mir schon im vierten Band kommt stark raus, dass sie da schon verschiedene Gruppen bilden, weil, weil manche erkennen, die sich früher schon mit Schamanismus und Hexen und so beschäftigt haben, und so ein bisschen funktioniert. Ja, so, das gibt es ja nicht, wie ich das damals auf der Alm probiert habe, weil die kommen und so, da war irgendwas war da. Und die erfahren wir dann in der, auf einmal ist das neu und auf einmal wachsen da überall die Zaubergruppen, also auf einmal geht das. Und auf einmal sind die Zwerge und die Feen da und die bringen uns das auch noch bei. Und, so. Und die wollen das nicht mehr hergeben. Ja. Also es kommen im dritten, vierten Baum so ein wenig raus. Und dann gibt es ja welche, die wollen alles elektrifizieren. Und dann hast du Konflikt und so, hey, nein, nicht über den Strom einschalten. Hey, wenigstens bei uns lassen aus, weil wir wollen weiter zaubern. Also, da gibt es Angst, Leute, die haben Angst vor der Zauberei. Ne? Und dann geht es schon dahin. Also und dieser Konflikt, diese Story, und da sind wir dann eigentlich, dann, wie ich vorher gemeint habe, warum ich dieses Konzept mit dem einen Satz eigentlich gut finde, das sagt man jetzt um die Tropes und die Genres, mit dem fange ich an, wo sich die Leute daheim fühlen. Und dann mit dem einen kleinen Twist oder der einen Besonderheit, die du dazu brust, kann noch ganz viel entstehen. Weil ich habe am Anfang auf die Klischees rumreiten, der Außenwelt, in Parallelwelt und so, man lebt dann hin und her. Aber aus diesem, dass ich sage, der Strom frisst die Zauberei auf, entsteht auf einmal eine neue Geschichte, mit der ich theoretisch noch ganz viel weiterarbeiten kann. Mhm. Dann kannst du weitergehen, ja, reisen irgendwann noch mehr Menschen nach Galdoran in die Zauberwelt. Wird es irgendwie so Cyberpunk-mäßig, dass in 50 Jahren hat sich eine Stadt in Galdoran etabliert und die ist total overkommen, keine Ahnung. Und die vertragen sich einfach mit den Elfen nicht, ja, die Etipetete sind. Ja. Also die Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Ne. Und da möchte ich eigentlich dann sogar, also da muss ich mich dann selber bremsen mit der Fantasie, weil sonst das nicht zerfledert. Mhm. Ja, weil du brauchst doch einen roten Faden.
Ja, ich denke mir so, für Geschichte sowieso und für so Ausflüge war dann im Endeffekt das wirklich in einem für Rollenspiel dann vielleicht interessanter, weil du dann gewisse Sachen einfach durchprobieren kannst, da, unabhängig davon. Ja,
und da kann man ja probieren. Ne? Das ist ja dann, weil ich spielen kann ja, was ich will, und das ist jetzt nichts Offizielles. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, eine Serie, so wie Star Wars, ja, das gibt es als Rollenspiel, aber das, was im Film vorkommt, das ist in Stein gemeißelt. Ne? So, das, was jetzt im Buch vorkommt, das ist in Stein gemeißelt. Aber spielen oder irgendwie ein Computerspiel, irgendwie was anderes dazu, das kannst du machen. Gell? Mhm. Ja. Aber das sind für einen Autor hohe Ziele und Träumereien, was glaube ich viel gern hätten. Mhm. Und da musst du jetzt einfach mal liefern, ist da meine Einstellung. Und darum 1000 Wörter am Tag.
Ja. In dem Sinne sage ich danke für das Gespräch. Und wie gesagt, wenn sie ein Rollenspiel in dem Setting schaffen will, dann darf ich sie gerne bei dir reden.
Unbedingt, danke auch. Ja.
Dann tschüss.
Servus.